Los.
Ihr Brustkrieger. Und willkommen beim Biertaucher Podcast 120.
Richtig, wir haben den 2. September 2013. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wokonik.com, der Agentur. Internetagentur aus Österreich.
Der Punkt.
Der. Es wird nur verkürzt, weil immer weiter
verknappt. Und wir befinden uns wegen diesem Wetter wieder mal in der Zypresse beim Garib, Westbahnstraße 35a.
Ich glaube, das wird jetzt demnächst der Default werden, oder?
Vielleicht uns. Kommt ja durch das Global Warming so ein ganz warmer Winter, wo wir dann im Dezember chillen draußen im alten AKH. Mit nackten Oberkörper, alles da noch.
Ich hoffe es mal. Ja, hast du was erlebt, Horst?
Ja, äußerst wenig. Wir haben eine Themenliste vom Johannes gut befüllt, aber leider kommt der Johnny nicht.
Der Johannes hat uns.
Aber ich glaube, ich kann ein Thema von ihm, weil es aktuell ist, gleich an erster Stelle bringen. Es ist ein Aufruf zur, wie ist das? Sicherheitsstadt Angst-Demo?
Ja.
Am Samstag. Also Demo gegen Überwachung und.
Das ist so NSA-Thematik gerichtet.
Diesen Samstag in Wien, bitte auf die Shownotes schauen unter biertaucher.at. Dort wird es verlinkt.
Sehr schön.
Das wäre sozusagen das Dringendste. Sonst an Selbsterlebten habe ich relativ wenig. Ich habe ein bisschen mit DokuWiki, mit Meta-Headers herumgespielt und ich habe einen Film angeschaut, nämlich im Kino Magnificia Presenza, italienischer Film.
Interessant.
Und ich habe einen schönen Web-Schöner-Leben-Tipp, nämlich Videogame High School Season 2 ist draußen.
Okay. Ja, ich habe Filme gesehen, über die ich reden kann. Noch immer vom letzten Mal, kurz kann man ja
Mad Max.
Dann habe ich noch einen David Lynch, Werner Herzog Co-Produktion angeschaut. Und so technologisch. Ich kann zumindest einen Podcast ankündigen, den ich vorhabe zu hören. Der keine große Offenbarung ist, aber man könnte ja mal reinhören. So.
Boah, wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht zum Ankündigungspodcast verkommen. Ich habe vor, mein Zimmer aufzuräumen. Und
100, so. Folge 130 dann.
Ich habe vor.
Jetzt bestimmt.
Ja, wenn wir jetzt die Tech-Themen ein bisschen abgehen, wir erwarten in der Sendung den Harald, der uns sicher mit OS Domotics News versorgen wird. Sollte hineinschneiden. Na, dann fangen wir mal an. Mad Max.
Ah, wirklich, mit dem Film anfangen. Also, okay, Mad Max, 1979.
1979 ist
ja
sehr uralt.
Das ist wirklich schon ein altes Kaliber. Ein Film, der Postapokalypse kann man nicht sagen. Am Anfang des Films wird geschrieben, in naher Zukunft in Australien spielt der Film. Genau, richtig. Mit Mel Gibson in der Hauptrolle. Und war damals, glaube ich, ein großer Erfolg, so ein großer Erfolg zumindest, dass es dann 1982 und 1985 dann noch zwei Fortsetzungen gegeben hat. Und wie ich auf der Wikipedia lesen konnte, soll dieses oder nächstes Jahr dann der vierte Teil rauskommen.
Wieder mit Mel Gibson?
Nein, Mel Gibson hält sich diesmal raus. Da wird Thomas Hardy wird die Hauptrolle spielen. Mhm. Den kennt man vielleicht, hat den McBain bei Batman gespielt. Aber da hat er eigentlich immer die Maske aufgehabt, da kennt man ihn auch nicht. Aber habe ich mal angeschaut und hat mir gefallen.
Da hast du aber eine Kulturlücke geschlossen.
Eine riesige.
Und wenn ich gesehen habe, aber jahrzehntelang ist der im ORF durch alle drei Wochen gespielt worden.
Also ich weiß auch nicht. Ich habe keinen dieser Teile gesehen. Was ich mitbekommen habe damals, war, glaube ich, irgendein Tina Turner-Lied oder so.
Ja, We Don't Need Another Hero.
Richtig, genau.
Das Tina Turner spielt auch in einer Mad Max mit, aber ich glaube erst im Zweier, nicht im Einser.
Okay.
Bin nicht so ganz sicher. Da spielt sie so.
Ich werde mich überraschen lassen. Ich muss ja gestehen, ich fürchte mich ein bisschen vor dem zweiten und dritten Teil. Weil der erste Teil, der war gut, aber ich habe den Verdacht, weil er eben mit so geringem Budget gedreht wurde und das Ganze alles noch so ein bisschen episodisch unfertig wirkt, obwohl es eh schon eine große Handlung hat, also keine große, aber eine Handlung hat, weiß ich nicht, wie die 80er Jahre dann auf dieses Werk
eingehen. Kannst du mir jetzt nur helfen, weil in meinem Kopf sind all diese Mad Max Filme zu einem einzigen Apfelmusbrei vermanschert.
Kurz erzählt, spielt eben in Australien in einer Zukunft, das gibt Autos, sind alle sehr verwahrlost. Die Gesellschaft ist überhaupt ein bisschen
runtergeschwommen. Spielt das nach einem Nuklearkrieg irgendwie oder erfährt man das nicht so ganz?
Also ich habe es jetzt beim aktiven Zuschauen, hast du da was mitbekommen? Wird da was erzählt?
Ich glaube, ich vermanschte da schon zu viel Computer.
Also ich würde mal sagen,
für mich war das immer so die typische postnukleare Zukunft, wo die Menschheit so auf den Trümmern der Zivilisation so... Also
man kann schon mal prinzipiell sagen, es ist genreschaffend für Spiele wie Fallout. Also Fallout und Wasteland, das sind direkte...
Oder ist dieses Kickstarter-Projekt?
Wasteland 2.
Genau, ja.
steht ganz in der Tradition und sämtlich andere Filme, die so ein bisschen wüstenartig, postapokalyptisch daherkommen. Also deswegen schätze ich den Film auch sehr. Mhm. Also ist wirklich ein
Und was passiert jetzt in Mad Max genau?
Er ist ein Polizist, hat eine Freundin, sie gehen irgendwie, fahren sie auf den Straßen irgendwie herum und gehen auf Reisen. Währenddessen, also es ist ohne kausalen Zusammenhang, aber so im Grunde geht es darum, eine große Motorradbande heftet sich auf deren Fersen und die wollen ihm nichts Gutes und da geht es halt um den Konflikt zwischen.
Und man sieht funktionierende Vorstädte oder so, oder das Ganze spielt rein in der Wüste?
Das ist es ja. Also einerseits kann man sagen, das geringe Budget, andererseits ist es ein straightforward, fast Roadmovie. Es gibt schon Stationen, aber es spielt sich auf der Straße ab und es geht auch um diese abgefragten, gepimpten Autos, beziehungsweise Motorräder, mit denen sie da unterwegs sind.
Das ist ein Road Warrior.
Ja. Also ich habe schon ja einiges gesehen. Ich habe ja schon von einigen Post-Apokalypse-Filmen erzählt. Ich fand den jetzt auch in Ordnung. Ich war erstaunt, dass eine wichtige Szene ganz am Ende dann erst vorkommt und so. Das hatte ich mir auch irgendwie komplett anders und gedreht vorgestellt. Und ja, ist in Ordnung. Also ich finde ihn, wie gesagt, unter dem Aspekt, dass er da Genre vorgebend war für den Stil jeder von den Spielen her und von den anderen Filmen, durchaus sehenswert.
Also gerade als Computergamer, der solche Szenarien
hat. Wobei es natürlich, muss man schon sagen, B-Movie-Plot hat.
Also okay.
Ist einfach so.
Bist mehr gewohnt mittlerweile.
CGI-Effekte. Also ich schon so aus, so eine ausdifferenzierte Ästhetik wäre es gar nicht, aber halt so der Bösewicht gegen den Polizisten und der Polizist und so an. Ja. Aber in Ordnung. Ist schon sehenswert, sollte man schließen, die Lücke.
Gut, dass du das jetzt sagst, weil ich glaube, so wie du das erzählst, habe ich nur den Mad Max 2 gesehen und den 1 kann ich, aber keine Ahnung. Gleich mal nachschauen.
Ja, nachholen.
Ja. Ich habe ein Tech-Thema.
Ja, das DokuWiki.
Ja, ich habe mich mit DokuWiki herumgespielt und zwar im Zuge dieser YouTube-Google Plus-Verknüpfung habe ich derzeit meinen YouTube-Salat einmal aufgeteilt. Also jede meiner vielen Google Plus-Seiten, nämlich für OS Domotics, für Biertaucher-Podcast, für Spielen Programmieren, für mich selber und so weiter, hat eine eigene Google Plus-Seite und ich habe 2 YouTube-Kanäle gehabt, die habe ich jetzt denen zugeordnet, also zum Teil die Videos runtergeladen und wieder neu raufgeladen, weil ich nicht gecheckt habe, wie man Videos von einem YouTube-Channel auf einen anderen überführt. Und man kann bei YouTube eben auch so einstellen, dass man das, dass man einen YouTube-Channel mit einer Webseite verknüpft.
Ja.
Und das muss jetzt nicht unbedingt die Google Plus-Seite sein. Das kann jetzt auch wieder noch eine andere Webseite sein, was dann eben die Google-Trefferreite erhöht. Und ich als Firma will das eigentlich. Also ich möchte, dass, wenn da jemand auf YouTube irgendwie ein Video von mir findet oder irgendwas eingibt, dass er möglichst zu mir kommt. Also für mich ist alles, was auf meine Webseite verlinkt, gut.
Aber das ist, besteht die Funktionalität ausschließlich aus der Verlinkung dieser Seiten oder gibt es noch irgendwas anderes, wie ist das dann
vermischen? Naja, du kannst noch Google Analytics einbauen.
Okay.
Also du kannst einen eigenen Google Analytics Tracking Code auf deine YouTube-Channel-Seite drauf tun. Obwohl YouTube wieder sein eigenes, gerade alles Google, sein eigenes Google Analytics Tool hat, aber dann hast halt in deiner Google Analytics Übersicht halt, kannst halt dann auch ganz genau die Klicks aufschlüsseln und ich glaube, da hast du nämlich auch relativ viel umgebaut in Analytics. Du kannst jetzt bei Analytics so mehrere Sachen, soweit ich das kapiert habe, das nennen sie jetzt Properties, zusammenfassen. Mhm. Also ich spekuliere da jetzt ein bisschen, weil ganz durchschaut habe ich es noch immer nicht. Aber so wie ich es kapiert habe, wenn ich jetzt eine Firmenseite habe und eine Google Plus Seite und einen YouTube Channel, kann ich die alle sozusagen in eine Obergruppe zusammenfassen für Analytics. Okay. Und sehe dann so ein bisschen, okay, alle diese
Besucher. Da kannst du sozusagen auch die Flussanalyse machen, sozusagen so viele waren auf diesem Channel und sind schon dort dann auf deine Seite gekommen.
Also es macht halt Sinn, dass du sozusagen verschiedene technisch getrennte Seiten dann zusammenfasst. Aber wer weiß, vielleicht habe ich da auch ein bisschen zu viel reininterpretiert oder was falsch verstanden. Nun ja, und im Zuge dessen, ich bin ja sehr DokuWiki-lastig und mein Python-Gamebuch und mein Spielen-Programmieren-Seite ist alles DokuWiki. Und jetzt stand ich vor dem Problem, wenn du einen YouTube-Channel mit einer Seite verknüpfen willst, bietet dir Google mehrere Sachen an, wie du jetzt verifizieren kannst, dass du auch der Chef dieser Seite bist. Du kannst ja jetzt nicht einen YouTube-Channel machen, wo du dich, was weiß ich, über das Weiße Haus lustig machst und den dann verlangst, dass du mit dem Weißen Haus verknüpfst.
Wird nicht hinhauen.
Ja. Und eine dieser Möglichkeiten ist, dass meine HTML-Datei rauflädt. Mhm. In der HTML-Datei ist dann nur ein Code, das habe ich versucht, aber das hat nicht ganz funktioniert wegen dem Vorwart noch. Ja, nicht genau, ich wollte vom Biertaucher-Podcast eben auch verknüpfen. Und eine andere Möglichkeit ist, dass man ein Meta-Tag in den Header einbaut, in den HTML-Header. Also wenn eine HTML-Seite sieht, da gibt es immer so HTML in Spitzenklammern und dann kommt Head in Spitzenklammern und da steht lauter Zeugs drinnen und dann erst kommt sowas Body und dann geht erst das Sichtbare sozusagen los. Und
also die klassischen Meta-Informationen, Informationen über die Seite,
die eigentlich eher wichtig ist für Suchmaschinen oder also die nicht wirklich von einem Menschen ausgelesen wird.
Auch sehr gerne JavaScript reingeholt.
Genau. Man kann jetzt bei DokuWiki gibt es Template-Seiten, also die dann praktisch das HTML erstellen. Also jede DokuWiki-Seite wird eben da so erstellt. Und das kann man durchaus beeinflussen. Und mein Problem war jetzt, dass meine Spielen-Programmieren-Seite an sich so eine Google-ID braucht und die Biertaucher-Seite, die ja derzeit eine Sub-Seite oder ein Sub, wie soll man sagen, ein Namespace ist von der Spielen-Programmieren-Seite, hat jetzt einen anderen Google-ID gebraucht, damit Google die Connection machen kann. Und jetzt habe ich sozusagen, bin ich vor dem Problem gestanden, ich wollte jetzt einen Conditional Meta Header. Also
in meinem DokuWiki. Wenn das, dann das.
Ja, beziehungsweise wenn das, dann soll er eben in den Header da ein Meta Tag reinschreiben. Aber bei meinen anderen Seiten, die jetzt nur meine Firma betreffen und nicht den Biertaucher Podcast, möchte ich das nicht haben. Mhm. Und dann habe ich gedacht, boah, wie mache ich das? Ja. Einmal eingetippt bei Google und bei DokuWiki, einfach Meta Header. Und das muss ich wirklich sagen, da war ich wieder bass erstaunt, wie toll DokuWiki eigentlich ist. Es gibt ein fix und fertiges Plugin namens Meta Headers. Mit einem Conditional, Parameter. Mhm. Und da kannst du sagen, bitte für diesen Namespace, also das ist ein Teil von deinem DokuWiki, mach mir diese Meta-Headers dazu. Oder ja, und da kannst du alles möglich rein tun. Und das habe ich dann noch zusammengebracht. Und bis jetzt hat Google nicht geschimpft, dass sozusagen auf meinem DokuWiki mehrere Google-IDs zum Teil gleichzeitig sind. Und ja, ich war sehr stolz drauf. Also ich habe jetzt den YouTube-Channel vom Biertaucher Podcast mit der Biertaucher Podcast Homepage verknüpfen können.
Sehr gut, also DokuWiki ist da.
DokuWiki, ja, also das ist auch ein Vorteil, wenn man so populäre Frameworks verwendet, dass dann höchstwahrscheinlich schon jemand über das Problem nachgedacht hat, auf das man gerade kommt. Ne?
Ja.
Weil ich hätte nicht einmal gewusst, wie ich das in JavaScript gescheit löse, wenn ich jetzt reines statisches HTML gehabt hätte. Ne? Also es wäre weit über meinen Kopf gegangen.
Super. Ja, DokuWiki generell ein Vorteil, oder? Man braucht gar keine Datenbank, nichts davon, das ist dokumentenbasiert. Das heißt, alles in DokuWiki
ist
ein Textfile.
DokuWiki braucht PHP. Ohne dem geht es nicht. Das rennt schon am Server, aber deine Daten sind rein in TXT-Files oder anderen Files. Und das macht es halt sehr schön, wenn man jetzt gerade mit einem FTP-Server, mit einem FTP-Programm umgehen kann, so wie ich, und alle 6 Monate seine Homepage-Hoster wechselt wegen Unfähigkeit oder so, dann ist das sehr gut. Also du kannst wirklich sehr leicht ein Backup machen und das einfach irgendwo wieder draufklatschen und es funktioniert mehr oder weniger.
Du brauchst keinen MySQL-Dump
oder und musst nicht MySQL installieren oder LAMP oder so oder
dich mit irgendwelchen Passwörtern vergessen. Du brauchst kein LAMP, sondern so ein LAMP.
Ja.
Du kannst das eben rationalisieren.
Und du kannst auf fast jedem Webhoster, den du dir kaufst, hat ja PHP dabei. Das heißt, du kannst es fast überall relativ problemlos installieren.
Also ich habe das letzte Mal, wen habe ich denn das gefragt? Den Hop oder so? Wie so ausschaut mit Python und Hostern, aber.
Ja, Python findest du wesentlich seltener bei Webhostern. Und dann musst du meistens wieder herumtelefonieren, wenn du das gescheit haben
willst. Da bleibt ja wahrscheinlich dann die Möglichkeit, das gesamte Paket eines V-Servers zu nehmen, wo man dann halt den Linux hat.
Ja,
aber das will man mehr halt. Richtig. Da ist man dann halt auch der Linux-Administrator.
Und als kleiner Gewerbetreibender oder so möchtest du jetzt eigentlich deine super Firmen-News oder deinen Kindergeburtstag oder dein Vereins-Info da online stellen und jetzt nicht
schnell ohne Schmerzen
an Linux-Server administrieren.
Ja, das liegt nicht eben außen. Man muss es wirklich sagen, es kostet einfach
Zeit. Grundserver kostet mehr Zeit auch.
Mehr Zeit und es kostet auch mehr. Ja. Weil du weißt schon, wenn man dann den Anspruch hat, dass der Apache immer aktuell sein soll, wenn man das PHP gescheit einrichtet mit allen Parametern, das dauert dann.
Und als Nicht-PHP-Freund, also wie soll ich sagen, ich weiß, dass PHP gibt und ich kapiere jetzt auch halbwegs, wie es ausschaut, aber ich bin jetzt nicht sehr flüssig in PHP, muss ich sagen, also die DokuWiki-Plugin-Dokumentation ist so geschrieben von PHP-Programmierern für PHP-Programmierer. Also wenn du da jetzt ohne PHP-Kenntnisse hinkommst, stehst du blöd da. Also ich habe Schritt für Schritt, sklavisch, buchstabengenau, das Plugin eingerichtet und es hat nicht funktioniert, bis ich dann draufgekommen bin, durch Nachschauen bei anderen PHP-Dateien. Okay, PHP-Dateien fangen prinzipiell mit so einem kleiner Zeichen und einem Fragezeichen
an. Ja, genau.
Ja,
wie soll
ich als Python-Programmierer das jetzt
wissen? Ja, das ist
vollkommen recht. Und was mich auch geärgert hat, die, das sind ja so Examples in der Doku, schreiben sie genau dieses Exempel aus und zwei Zeichen hätten die mir jetzt nicht wehtan, die hinschreiben, aber war halt nicht. Ich habe es dann aber auch nicht hinschreiben. Ich habe gedacht, haha, ich weiß es.
Also ich weiß das mit den Tags auch nur, weil ich im WordPress und verschiedenen CMS wird sehr gerne PHP verwendet und da bin ich so ein bisschen wie die Axt im Walde und man muss ja immer irgendwas anpassen für Kunden, weil du kommst am CMS, stehst du sehr schnell auf Grenzen, dann kannst du das mit Plugins erweitern, die Plugins musst du aber dann auch wieder ein bisschen anpassen, damit sie genauso wie du möchtest funktionieren und dann beginnt die blutige Arbeit des Webdesigners. Webseitenerstellers.
Fazit, lieber so. DokuWiki ist sehr cool, speziell die vielen Plugin-Autoren.
Ja, du hast vorhin ja schon seit Jahren relativ stabil, oder? Also hast das
relativ.
Seitdem wir podcasten zumindest. Das muss also mindestens 2 Jahre hast du
schon. Ja, nein, ich habe seit 2008, also ich habe von Anfang an DokuWiki gehabt. Mhm. Ich habe früher mal gehabt eine statische HTML-Seite vorgelagert vor dem Wiki und irgendwann war mir das dann zu blöd und ich habe gleich die Hauptseite. Also mit dem Wiki gemacht und eigentlich sehr zufrieden bin
bis jetzt. Sehr interessant, ich versuche dann immer wieder mal, komme ich in die Situation, dass ich für andere Leute Wikis einrichte und ich schlage denen immer verschiedene Wikisysteme vor. Es gibt ja das Media-Wiki, das ist das
von Wikipedia
gemacht wird. Und meistens gibt es gescheitere Wikis für Firmen, wo die nicht öffentlich sind.
Erlebt. Ah, Florian ist aufgetaucht. Cool.
Gibt es bessere bessere Wikis für die als Anwendungsfälle Media-Wiki. Als MediaWiki?
Wobei die meisten Leute MediaWiki kennen oder überhaupt checken, dass es andere Wikis gibt als MediaWiki, weil sie halt die Wikipedia kennen.
Und das ist auch der Grund, warum meistens dann bei diesen Gesprächen dann am Ende dann doch wieder MediaWiki gewählt wird. Obwohl ich dann Hinweise bringe oder so, aber für viele ist das einfach dann schon so, das kenne ich, das ist Wikipedia.
Das ist ein Wiki.
Das ist ein Wiki, das erkenne ich als Wiki, das mache ich.
Kannst du bestätigen aus eigener Erfahrung, ich habe früher gearbeitet mitgeholfen bei showmedo.com, das war so eine Video-Hosting-Plattform, so eine Art Technik-YouTube und die haben halt auch ein Wiki gebaut, ein Media-Wiki, haben das aber nie gescheit betreut und ich war dann eigentlich der Wiki-Admin und habe die Aufgabe gehabt, dort den Spam rauszuhauen und MediaWiki kann viele Sachen und ist super toll, aber ist einfach nicht speziell jetzt für kleine Leute, die wenig Wartungsarbeiten machen wollen, geeignet.
Ja,
und der Harald kommt ja. Wir vermehren uns dynamisch.
Wahnsinn. Hallo, servus Harald. Hallo, servus Florian. Ich mache mal gleich die Händeschüttelrunde.
Ja, noch. Mehr oder weniger. Ja, uns sind gerade die Tech-Themen ausgegangen. Gut, dass ihr zwei da seid.
Sehr gut.
Wir reden schon über Filme und so.
Ich schalte mir mal in den Flugmodus.
Genau.
Wir können zum Übergang zu den Tech-Themen können wir vielleicht noch was gleich ein bisschen wien-technisch gesellschaftspolitisches bringen, oder?
Und zwar?
In meinem Bezirk, im 6.
Ja, du bist der Anwohner der
Blutfängerzone.
Auto noch beschreiteren
Busfahrer. Ja, genau.
Und wie
viele Tote gibt es schon?
Besser als vorher. Also,
wie gesagt, hast du jetzt eine Woche ohne Milch gelebt und ohne frischen Semmeln, weil die Infrastruktur zusammengebrochen ist, Zombie-Horden.
Kein Frischwasser mehr.
Also, ich habe aufgehört, glaube ich, Webseite über das Thema zu lesen und Zeitungen, weil da ist die negative Presse überwiegend irgendwie.
Ja, also, wenn man Nachrichten liest, ist die Vizebürgermeisterin.
Also, es ist auch wirklich schwierig im Diskurs. Man staunt, wer nicht alle, also meistens reden ja nicht, meistens hat man aktiv dann schon eine Meinung zur UEFA-Straße. Und das sind halt jetzt 3 neue Verkehrsteilnehmer, die aufeinandertreffen, eben Fahrradler, Fußgänger und Autos auf einem Platz.
Fassen wir noch einmal zusammen,
also die
Marienhilferstraße wurde...
Lassen wir mal von vornherein, genau richtig. Also Marienhilferstraße ist zum Teil eine der größten Einkaufsstraßen von Wien. Und da ist zum Teil eine Fußgängerzone im Kern eingerichtet worden und an den Enden dieser Fußgängerzone ein Konzept, das aus den Niederlanden kommt, ein sogenannter Shared Space, wo sich Fußgänger, Radlfahrer und Autofahrer auf Augenhöhe bewegen sollten.
Für Österreich etwas äußerst Ungewöhnliches.
Richtig, sehr viel Reibungsfläche. Das
haben wir noch nie gehabt.
Ja, das lassen wir doch so, wie es war. Und ich kann nur sagen, es ist auf jeden Fall. Ich bin natürlich parteiisch. Ich bin natürlich parteiisch, weil ich bin Anrainer. Erstens, ich bin froh über weniger Autos. Zweitens, Fußgänger. Prösterchen.
Du bist nicht Autofahrer.
als Nicht-Autofahrer.
Das gehört dann auf Superpartei.
Das muss man gleich einmal so als Disclaimer sagen. Und ja, es ist auf jeden Fall besser, Fußgängerzone selber funktioniert. Der Shared Space ist halt das große, nicht das große Problem, aber sagen wir mal, bis jetzt noch als Fußgänger muss man mutig sein, sich dort zu bewegen.
Okay, weil die Autos
das kann noch nicht sogar checken. Was beitragen. Ich bin von Kärnten nach Wien gekommen, nach dem Sommer wieder, habe meine 3 Kinder geschnappt. Also 3 von den 4.
Hast du den Shared Space gequert mit
und haben wir gedacht, jetzt schauen wir uns einmal die ganze Marilfer Straße an, zumindest ab dem Westbahnhof bis zum Ring, weil mein Sohn braucht Schuhe. Und dann sind wir halt gegangen. Im oberen Teil ist mir schon aufgefallen.
Auf der Straße oder am Gehsteig?
Das war eine gewisse Herausforderung, das herauszufinden. Ja. Wir sind einmal vom Westbahnhof weggegangen, statt einwärts. Und der erste Bereich war so wie immer, nur mit viel weniger Verkehr wie früher. Also das ist mir sehr positiv aufgefallen. Was ich nicht verstehe, warum sie nicht gleich eine Fußgängerzone gemacht haben von Anfang an, von Westbahnhof zumindest weg. Ja. Dann bin ich weitergegangen, dann kamen wir zu dieser angeblichen Fußgängerzone, die aus einer riesen breiten roten Fahrbahn besteht und aus einem Streifen daneben, wo sehr viele Radfahrer mit Höchstgeschwindigkeit hin und her rasen.
Das wird ja auch oft in den Berichten
erwähnt. Naja, das stört mich ja nicht. Ja. Und dann hat mein Sohn gemeint, jö, die Fußgängerzone, da gehen wir jetzt auf die Straße. Nein, wir waren sogar zu viert. Genau, ich habe alle mit gehabt, Kinderwagen plus 3 Kinder. Die Kinder hatten mit 2 Roller und einer ein Laufrad. So, wir gehen auf die Straße. Daraufhin zupft mich der Zweitkleinste am Ärmel und sagt, Papa, Angst, ich drehe mich um, warum? Hinter uns tut gut ein riesengroßer LKW, der sich verfahren hat. Mit einer Müllkippe, mit seiner, wie heißt denn das? Mit seiner Müllkippe hinten dran. Und hat panisch nach links und rechts geschaut und steht auf dieser roten Fahrbahn. In weiterer Entfernung sah man schon einen Polizisten, der wild winkte. Der Kleine zieht mich wieder am Ärmel, Papa, Angst, Angst. Und wir sind auf den Gehsteig geflüchtet. Das war unser Versuch, die Fußgängerzone zu benutzen. Wir gehen auf den Gehsteig, auf einmal, warum kommt der Bus daher, bremst sich ein, weil ein Fußgänger die Fußgängerzone nutzte. Wobei der Mittlere meinte, Papa, warum geht der Mann nicht weg vor dem Bus? Sag ich, naja, die dürfen alle gehen, wie sie wollen. Ne? Und der Bus ist jetzt schön langsam daher getuckert hinter dem Fußgänger, was ihm sicher Spaß gemacht hat. Dann ging man weiter. Dann, was uns ungut aufgefallen ist, die Fußgängerzone war verdammt flott wieder aus. Also die ist ganz kurz.
Ja.
Ist eigentlich gar nicht der Rede wert. Ja? Die ist nur ganz kurz. Auf einmal mega Stau auf der Marilfer Straße, so wie man es früher gewohnt war, da ging nichts mehr. Also Ende der Fußgängerzone bis zum Ring war nur mehr Stau. Ich würde sagen, meine persönliche Meinung, man macht einen markierten Radweg, den gibt es nämlich momentan nicht, das heißt, die Radfahrer fahren kreuz und quer mit Höchstgeschwindigkeit, auch durch die Fußgängerzone, wo ich als Fußgänger ein Problem habe, ich weiß nicht mehr, wo ich aufpassen muss und wo nicht. Ja, normal weiß ich, da ist ein Radweg, den kenne ich, da versuche ich nicht zu gehen, schau links und rechts und gehe schön drüber. Wenn es den nicht mehr gibt, wie auf der Marilfer Straße, die Radfahrer überall fahren und die fahren mit ihrer normalen Geschwindigkeit, ich schätze mal ihre 20 km/h und du weißt aber nicht mehr, wo du aufpassen musst. Ja? Also ich würde als Fußgängerbürger, der auch Auto hat, sagen, sperrt die Marilfer Straße, macht einen gescheiten Radweg, den man als Fußgänger erkennt, dort passt man halt auf und die Sache ist erledigt. Ist meine Meinung. Ja, so ist es. So kennt man sie nicht aus. Überhaupt mit 3 Kindern, also mit 4. Ja. Papa, wo müssen wir jetzt gehen?
Ja, der politische Grundfehler ist Wien und Miteinander. Ne?
Und dann war noch eine nette Begebenheit vor dem Megastore oder von dem früheren Megastore, den es ja nicht mehr gibt. Gebäude. War ein verirrter panischer Autofahrer, der leider den Polizisten in die Arme gefahren ist. Der Polizist sich hinstellte, breitbeinig, den Block zückte und meinte, naja, was haben wir denn da?
Ja, die Schonphase ist vorbei. Also ich habe jetzt auch in diversen Gassen gesehen, wo das auf der Bauergasse,
das hat dass gedauert.
Sie direkt am Eck gestanden sind, mit 2 Polizeiautos, und man sieht Leute verwundert, mit großen Augen sehen, vor dem Einfahrtsverbot vor der Otterbauergasse, wie sie einfach trotzdem langsam irgendwie so weiterfahren, dann werden sie zur Seite gewunken und dann werden die Scheine gezückt. Ja. Also am Anfang haben sie ja noch aufgeklärt, aber die Phase ist jetzt einfach abgeschlossen.
Ja, ich finde es aber nicht ganz richtig. Ja. Es ist schlecht markiert am Anfang. Mhm. Wenn man sich da nicht auskennt, fährt man drüber. Ja. Es ist eine mickrige mickrige Fußgängerzonentafel, die wahrscheinlich nur Einheimische kennen. Ja. Diese blaue Tafel mit Frau und
Wohnstraßentafel?
Und oder? So ähnlich wie eine Wohnstraßentafel. Mhm. Es gibt ja in Wien eine eigene Fußgängertafel, Fußgängerzonentafel. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, bitte nicht schlagen, ob die international ist. Aber sie ist ziemlich unscheinbar. Ja. Mhm. Sie ist blau, relativ groß und viereckig mit Personen drauf abgebildet. Ja. Also ich würde dort einfach zwei riesengroße Fahrverbotsschilder hinknallen.
Fertig.
Das wäre viel besser.
Ja. Ich habe auch hier, also ein Anrainer hat auch gemeint, das hätte vielleicht mit so einer Art Digitaldemenz zu tun, weil halt die Navis noch viel mehr auf dem Kartenmaterial arbeiten und auf die Navi schauen und da kann man doch fahren und Ding.
Ja, außerdem sieht man ja eine
Sweetmap-Daten, die sicher schon
aktueller sind.
Und wo man auch reinfällt drauf, ja, da ist eine riesengroße, breite, rote Spur für Autos. Und leider nur Busse. Und ja, ob das der alte Opa mitkriegt, dass es jetzt eine rote Busspur ist.
Werden, warum die Straße plötzlich komplett rot ist.
Na, weil ich eine Mietperson bin. Ne?
Ich bin ein Autobusbrückerl verkauft und dann dürfen sie auf der Marienstraße
laufen. Das hier scheint, ja.
Ja, okay. Mir gefällt die Idee nicht gut von der Verkehrsberuhigung. Ja. Ja. Ich würde es einfach gescheit machen.
Hast du gehabt mit deinen Kindern, es war jetzt ruhiger als sonst?
Ja.
Oder schon?
Ja. Also es war irrsinnig angenehm zum Gehen, auch im oberen Bereich, wo man noch fahren darf, aber es fahren viel weniger Autos, weil man wahrscheinlich nirgends mehr hinkommt. Ja.
In dieser Shared-Zone.
In der Shared-Zone oben. Ja. In der Fußgängerzone, die war eher panisch und unnötig. Und in der unteren Zone traut man sich eh nicht auf die Straße, weil da war mega Stau. Mhm. Und da hat man aber als Fußgänger gemerkt, der Lärmpegel war extrem hoch dann. Mhm. Und den Geruch hat man auch gemerkt von den Autos.
Also du merkst den Unterschied.
Du merkst deutlich den Unterschied, ja, ganz deutlich.
Ich sehe es ja auch irgendwie so praktisch, es ist jetzt mal der Fuß in der Tür. Es ist jetzt mal diese Zone errichtet und so und ja. Ich hoffe, sie bleibt. Das ist meine große Angst. Mhm. Wenn das wegkommt, dann kommt es nie wieder. Also das ist so die Sache. Aber ich war halt auch sehr verwundert, dass halt das auch zu so einem großen medialen Backlash gekommen ist, dass die Berichterstattung dann doch so ins Negative schwingt, weil prinzipiell, muss ich den Harald recht geben, prinzipiell ist es verkehrsberuhigt und einfach eine Verbesserung. Dass man es noch besser machen kann, keine Frage.
Aber es ist halt Wahlkampf jetzt.
Ja, ich verstehe die Medien auch nicht. Ja, die sind immer nur negativ, die wollen immer nur negative Sachen pushen, damit alles
sagt, oh Gott. Die Krone hat eine Umfrage gemacht, wo dann plötzlich der Großteil der Wiener dafür war.
Ich glaube auch, dass der Große dafür ist.
Was genau bei der Krone halt nicht zu erwarten war. Das.
Tja, nicht einmal die Medien halten sich an.
Ja. Also ich kenne in der inneren Stadt niemanden, der gegen eine Fußgängerzone ist. Ich meine, es ist die Mehrheit. Ja. Es gehört verkehrsberuhigt in gewissen Gebieten. Und wenn man am Samstag auf der Molferstraße geht, dann wundert man sich wie so viele Leute auf einen Gehsteig passen. Ja.
Wahnsinn, ja. Ja, mal schauen, wie es wird. Also der nächste Schritt kann man zumindest jetzt noch ankündigen oder basteln an einer alternativen Busstrecke, sodass mit dem Bus auf der Milferstraße.
Das ist der 13a nicht.
Muss man jetzt richtig.
Ich glaube, ich schon nichts.
Das wird mich treffen natürlich, weil ich dann zum alten Acker habe ich ja am 13a gefahren.
Und ein Bus fährt ja schon anders, ne? Den wollten wir heute nehmen, den Elektrobus 2B oder wie heißt der?
Okay.
2A.
Die 1A, 2A sind glaube ich Elektro.
Ja.
3A vielleicht auch schon.
Da ist nicht mehr, ist die Milferstraße nicht mehr gefahren, also da fahrt jetzt woanders.
Interessant, das haben wir schon
gestellt. Okay. Abschließende Frage, ja. Gregor, also du als Anrainer, hast du irgendwie subjektiv ein Gefühl, dass den Wirten oder den Geschäftsleuten das gut tut, die Fußgänger Intensivierung sozusagen, oder haben die gejammert? Also hat ein Wirt schon gejammert?
Das ist von der Kundenlage, ja. Sage ich dir, war kein Unterschied. Die Promiferstraße ist und bleibt belebt, das hat sich jetzt auch nicht geändert. Mhm. Wie das jetzt an Along sein wird, das muss man abwarten. Mhm. Mein Tipp ist, das wird super. Also ich denke, das wird funktionieren. Das gerade dann, wenn sie dann ihre Bereiche draußen ein bisschen ausbauen. Es kommt ja 2014 dann auch eine bauliche Umphase, wo sie die Straßenniveau und das Gesteckniveau anpassen. Und wenn sie dann ihre Schanigärten...
Die Straße wird dann ein Gehsteig mit wahrscheinlich vielen Schanigärten.
Genau.
Und dann wird das gut funktionieren.
Also wie man mehr
shoppen und
saufen. Ich meine, ich kann nur kurz die Eindrücke schildern, bevor es soweit war. Ja. Wir sind... nach der Geburt dann nach Hause gefahren mit dem Kleinen und meine Frau hatte den Einfall, ah, da fahren wir geschwind auf der Milferstraße mit dem Auto und holen dann noch geschwind was. Ja. Das geschwind war dann Einfahrt Westbahnhof, bis wir da in Kreis gekommen sind und das hatten, was wir wollten, war dann 1,5 Stunden. Also man wäre zu Fuß sicher wesentlich schneller gewesen. Also so viel zum Motto, macht Einkaufen Spaß mit einem Auto auf der Milferstraße? Nein, es macht keinen Spaß.
Ah, Einkaufen mit einem Auto macht doch eigentlich nie Spaß, oder? Weil SCS macht es auch keinen Spaß, normal. Es ist egal, wo man hinfährt.
Nur wir wohnen ja nicht weit von dort, also ich hätte können in die Garage fahren, locker von der Garage zu Fuß zur Milferstraße gehen und wäre noch 10-mal schneller gewesen.
Oder mit Öffis davon eh überall welchen.
Oder Öffis, ja.
Ich glaube, der Großteil von den Leuten auf der Milferstraße werden nicht mit dem Auto anreisen.
Also ich glaube auch, dass der Großteil da gar nicht ernsthaft einkaufen geht, sondern geschwind was erledigen möchte, so wie ich. Und dann draufkommt, da geht nichts geschwind. Ne?
Geschwind einmal zum Ring durch.
Mhm. Aber wie gesagt, also bei den Routinen gibt es sehr viele Positionen und viele, erstaunlich viele Leute diskutieren mit das. Also nicht nur im Sechsten, sondern selbst wenn man irgendwo anders rumkrebst in Wien, wird man darauf aktiv angesprochen, ja, wie das eigentlich funktioniert. Und manche mit Autos, also ich habe das auch schon gehört irgendwie von Leuten, die im Siebten wohnen, naja, ich habe ein Auto, soll ich das jetzt auf den Mond schießen? Was mache ich damit jetzt?
Ja. Ja.
Wozu braucht man ein Auto?
Muss man. Ja. Ah ja, apropos Auto.
Kurzes Tech-Thema. Mhm. Es gibt ja den Tesla.
Ah ja, dieses Elektroauto. Ja.
Dieser Elektroauto von dem Millionär, Visionär, der auch diese Tube.
Der PayPal gemacht hat, ne?
Die auch diese Tube erfunden hat. Dieses neue.
Ja, war vor kurzem eine Nachricht, er wollte so
eine Röhre machen.
Ja, ja, wollte eine Röhre. So. Das wollten Japaner auch.
Die Idee ist schon alt, aber er hat echt ein Projekt gestartet, ein Open-Source-Projekt, wobei dass seine Idee frei ist und jeder mitmachen kann und die Pläne auch veröffentlicht hat und schon Vorstudien geliefert hat, also Überlegungen. Und das ist der gleiche Mensch, der die Firma Tesla gegründet hat mit den Autos. Mhm. Und die haben jetzt schon das dritte Modell herausgebracht, das wusste ich
vom
nicht.
Vom Tesla. Das ist ja so ein Sportwagen, ne? Elektrosportwagen.
Genau. Und sie nähern sich jetzt immer mehr mit den Modellen dem Kommerz. Ne? Also das erste war ein reines Versuchsauto, konnte man kaufen um eine Unsumme. Dann gab es also die Version 2, es gibt die Version 3. Mhm. Und die Version 3 lässt aufhorchen, die kommt nämlich plötzlich 430 Kilometer weit und ist in ganz kurzer Zeit aufgeladen. Ja? Mhm. Also in 30 Minuten ist so ein Tank voll.
Wahnsinn, 30 Minuten? Ja, 30 Minuten.
Also so die 90% oder was? Die normalen?
Ja genau, die 90% circa. Und dann habe ich im Heise.de war ein Bericht oder im Standard, ich weiß nicht mehr, muss man nachschauen jetzt, aber auf jeden Fall habe ich es aus den Medien einen Bericht gelesen und er ist wirklich ein Visionär. Ja? Also er denkt sich, das muss funktionieren, ich möchte es haben, dann schauen sie sich um, was es gibt und die haben einfach die Akkutechnologie revolutioniert, indem sie Notebook-Batterien eingebaut haben. Ja, schon, aber die Notebook-Variante, das sind kleine Zellen, ja, die schauen aus wie diese AA-Zellen. Mhm. Und davon haben sie einfach eine irre Zahl, 30.000, parallel geschalten und in Serie. Ne? Und
deswegen die schnelle
Ladezeit. Und deswegen die schnelle Ladezeit. Und sie konnten die Akkupreise auf ein Drittel senken.
Ein Drittel, das ist schon massiv.
Ja. Warum? Weil sie einfach Massenproduktionsakkus eingesetzt haben, aber auch welche mit einer ganz hohen Kapazität und sich die Akkus aus Technologiezweigen geholt haben, wo sie bewährt sind. Ja? Was machen die anderen Autohersteller? Die haben sich speziell Akkus anfertigen lassen, um flach zu sein, um sie in den Boden reinzukriegen und hatten die massive Probleme bei den Crashtests. Ja? Was hat er gemacht? Er hat normale Notebook-Batterien genommen, hat es in Rahmen eingebaut, kühlt sie mit einer Kühlflüssigkeit, das heißt, du kannst sie extrem belasten. Und im Crash-Test werden ein paar Zellen hin, die haben aber eine Zelle alleine relativ wenig Energie und durch die Kühlflüssigkeit passiert nichts. Ja. Was haben die anderen Autohersteller gemacht? Die haben relativ große Batterienzellen gebaut, die natürlich sehr viel Energie beinhaltet und durch die Lithium-Technologie natürlich brennen könnte. Ja. Das heißt, sie haben sich irgendwie verrannt und wollten da irgendwie mit halt, es ist ja nicht erprobt, ja, größere Zellen bauen. Und der Trick an der Sache war einfach, er hat sich die beste Zelle genommen, die bewährt eine hohe Energiedichte hat und hat einfach genügend Stück eingebaut.
was ein schöner Hack ist. Also ist der andere Zugang, nicht so ja. spezial und wir erfinden das irgendwas
Neues. Wir erfinden das Neues.
Nehmen neue bewährte Komponenten und ja. schauen, was
das praktisch ist. Und deswegen kostet das Auto momentan 70.000 Dollar.
Schon relativ günstig.
Das ist ein normaler Sportwagen kostet, weil ich bin da.
Es ist nicht so viel Unterschied eigentlich.
Es ist auch kein Sportwagen mehr, das neue Modell, sondern es ist schon eine Limousine.
Okay, ja.
Okay, aber mit Elektroantrieb kann das schon ziemlich sportlich werden.
Es ist extrem sportlich zum Fahren.
Eine schnelle Beschleunigung dann, ne?
Eine extrem schnelle Beschleunigung. Mhm. Und man muss sich jetzt überlegen, 430 km/h Reichweite ist schon eine Reichweite von einem Benzinauto. Ja?
Von 430 Kilometer kommst du ganz halb Österreich, ne?
Ja, ja,
überhaupt schon.
Mit 600 bist du in Vorarlberg.
Und sie bauen jetzt in Silicon Valley auch Tankstellen, die Schnellladefähigkeiten ja. haben. Die haben da solche RFID-Chips drin, indem sie sich mit der Tankstelle unterhalten und dann ihr sagen, was kann ich. Und dann ist man in extrem kurzer Zeit wieder aufgeladen, wie ein Notebook halt. Ne?
Das ist eine halbe Stunde essen können.
Und sie sagen, sie können die Preise noch reduzieren. Und ihr Ziel ist es, zwischen 30.000 und 40.000 zu kommen. Mit dem Preis.
Ja, interessant. Und noch immer interessant,
dass... Die armen Porsche-Fahrer, die dann von so einem Familienkombi überholt werden, ne, bei der Ampel.
Schneller beschleunigt.
Ja, und das finde ich extrem interessant. Also für Österreich ist es dann ausreichend. Ja. Also es ist kein Nischenfahrzeug mehr, sondern es ist wirklich ein Fahrzeug, was man benutzen kann.
Weil doch die zwei Faktoren sind.
Ja,
ist Reichweite und Ladegeschwindigkeit.
Ja, es muss nur noch die Infrastruktur da sein, dass man es auch wirklich bei den meisten Tankstellen laden kann.
Aber ich muss ehrlich sagen, fürs Land ist es bei 430 km/h nicht mehr notwendig. Für 80% oder 90% der Fahrten.
Wenn man zu Hause seinen Anschluss dafür hat, ja.
Naja, bei einem Haus hat er jedes einen Anschluss.
Ja, also nimmt er 400 Volt oder?
Der kann beides. Drehstrom.
Okay.
Bei Drehstrom ist er schnell voll und bei 220
muss er sich halt in der Garage noch
einen Drehstrom mit der 16 Ampere, hat er jeder am Land. Ja,
ja. Naja.
Also ich kenne niemanden, der das nicht hat, aber vielleicht irre ich mich auch.
Nein, Drehstromanschluss im Haus schon, aber nicht direkt neben der, ja, aber nicht direkt neben dem Auto nochmal.
Du musst sagen, auf jeder Baustelle kriegst du dann Drehstrom.
Das brauchst du nicht mehr nach dem Gerüst schon. In der Stadt auch fast in jeder Wohnung, weil fast ihr E-Herd läuft mit dem Drehstromanschluss.
Also. Es gibt aber genügend Forschungsprojekte in Wien, die schon abgeschlossen sind, wie die ideale Verteilung von Elektrotankstellen in Wien ausschauen würde. Und es gibt Überlegungen von diesen Großmärkten, also Rewe-Gruppe und diesen anderen Gruppen.
Gehst.
Genau, die wollen jetzt als Zuckerl sagen, wir haben hier eine Stromtankstelle, dafür darfst du umsonst dein Auto laden, wenn du zum Einkaufen kommst. Und dann hält man das richtige Auto dazu. Und die anderen sind natürlich total neidig. Ne? Und vom, ich glaube, Kreisler war es, die haben dann eine eigene Abteilung gegründet, diesen Tesla zu untersuchen, wie man sowas baut. Und haben ein ganzes Team gebildet, die jetzt nur versuchen herauszufinden, was haben die schon herausgefunden. Also da sieht man, man kommt mit unkonventionellen Ideen auf neuen Gebieten einfach weiter, ja, als mit der Brechstange.
Naja, vor allem die etablierten Frage, wie viel Ehrgeiz die wirklich reingesteckt haben, jetzt irgendwie ein komplett neues Ding zu machen, auf Elektroautos, wenn sie eigentlich ihre Benzin auch verkaufen wollen.
Ja, und das ist
halt naja, man darf nicht vergessen,
warum das
ob sie sich noch irgendwie nicht rauszögern wollten in der Entwicklung auch.
Schon, aber ihr müsst es nicht vergessen, den 5-Jahres-Plan von China. Kennen Sie den letzten 5-Jahres-Plan? Der ja nur 4 Jahre und 6 Monate geht. Weil er vor 6 Monaten beschlossen wurde. Sie wollen ja nach den 5 Jahren Europa mit Elektroautos im großen Stil beliefern.
Interessant.
Ja? Mit hoher Reichweite.
Chinesische Autos zugelassen werden.
Mit Solarzellen.
Ich meine, jetzt mit Crashtests immer.
Na Moment, wer hat ein Volvo gekauft? Und wer hat die Technologie jetzt? Die Chinesen.
Ja,
Sie fahren in China derzeit auch mit
Elektromobils herum. Chinesen? Mercedes. Das sind die einzigen, die offiziell laut dem chinesischen Staat kooperieren dürfen. Nur Mercedes.
Monopol.
Naja, warum auch immer, ja? Ich weiß nicht warum.
Meisten gezahlt.
Das sind nur Daten, die ich wieder gelesen habe. Und in Ü1 haben wir eine Sendung drüber. Auf jeden Fall, die haben vor, und die meinen das immer ernst, ja? Und die schaffen das. Bis jetzt haben sie es immer geschafft, ihre 5-Jahrespläne. Der letzte 5-Jahresplan von denen war ja die Telekommunikationsinfrastruktur nur noch aus chinesischer Hand zu liefern, was sie ja geschafft haben, ne, bei den LTE-Netzen und bei den GSM-Netzen. Die gesamte Infrastruktur von 3, also Hutchison, Und wir haben ja fusioniert, ne? Okay, wo das, in das wurde Bereich komplett ausgetauscht im letzten Jahr. Und die haben eine komplett neue Infrastruktur bekommen in ganz Österreich und auch in Europa. Auf alles chinesische Hersteller. Ne?
In diesem Sinn schnell ein Filmtipp, ist schon etwas älter, circa ein Jahr alt, hat es einen Film gegeben. hat geheißen Solare Zukunft oder Solarwende. Also ich erfinde jetzt den Titel, bitte in den Shownotes genau nachschauen. Mhm. Und der ging über den Helmut Scheer, also ein deutscher SPD-Politiker, der sich sehr für Solarenergie eingesetzt hat und auch für das Energieeinspeisegesetz. Der ist dann leider gestorben kurz nach dem Film. Und da kommt genau der Unternehmer vor, der eben PayPal gegründet hat und diese Roadster macht. Tesla macht. Und es kommt auch vor ein Interview mit einem chinesischen Solarfabrik. Besitzer, der halt sagt, okay, sie sind jetzt konkurrenzfähig im Solarmarkt, aber sie werden das durch das Economy of Scale, also wenn sie noch weiter ausbauen, werden es dann auch so kostengünstig sein mit ihren Solarzellen, dass auch gegen also derzeit konventionelle Energieerzeugung bestehen können.
Okay, dass es konkurrenzfähig wird, dass
man das verteilt. Also, wie bei der Preisentwicklung ist ja ähnlich wie bei Chips, ne? Da kannst du eine Kurve zeichnen, ein morsches Solar machen.
Ja.
Und es ist vor allem ein Interview eben in dem Film drinnen mit dem kalifornischen Erfinder von dem Tesla. Und eins sage ich, weiß nicht, wie sehr er das jetzt noch weiterverfolgt, aber da sagt er halt eben, er hat PayPal gemacht, er hat diesen Tesla gemacht und er beschäftigt sich mit Flugzeugen. Und zwar jetzt nicht mit Jumbo-Jets, sondern so mit Mittelstrecken-Jets für also ein bisschen größer als so kleine Cessnas, so für eher Kurz- bis Mittelstrecken. Und er sagt, die könnte man durchaus elektrisch schon machen. Also ich nehme an, in die Richtung
jetzt eher vorgehen. Das war oder so elektrisch mit einem Atomreaktor,
dass sie ewig fliegen kann.
Nehme an, so Pläne hat es schon gegeben. Ja.
Also ich hoffe, dass das Beste für diese Technologie, ich glaube erst wirklich dran, wenn ich es auf den Straßen schwirren sehe. Das ist so eine Sache, die oft besprochen wird. Der Tesla ist jetzt ein ausstechender Name, aber
ich sehe schon sehr viele Elektroautos in
Wien.
Also es gibt DAX-Unternehmen, die haben nur mehr Elektroautos. Bei mir fährt immer einer um die Kurve.
Wirklich,
ja. Ist eine rote Lackierung mit irgendeiner
Aufschrift. Vielleicht erkenne ich es auch nicht. Vielleicht ist das das Problem.
Dann mein Sohn kennt sich da genau aus.
Und wenn du sie hörst, dann war es ein Elektroauto.
Mein Sohn kennt sich da genau aus. Er sagt, schau, da ist ein Elektroauto, da ist ein Steinsens. Mir fallen die nie auf. Ne? Schau, da ein Hybrid. Das ist der Hybrid von dieser Firma. Schau.
Sieht er einfach, oder?
Ja, der interessiert sich dafür, der hört das und sieht das. Ja. Da liest die ganzen Werbeplakate.
Okay.
Bei mir ums Eck biegt jetzt ein großes Werbeplakat von Toyota. Die haben, glaube ich, ziemlich viele Elektroautos. Die bieten jetzt in der breiten Masse Hybrid-Elektroautos an. Das heißt, Kurzstrecken fast mit Strom und Langstrecken mit Diesel oder mit
schaltet man um.
Wobei ich nicht weiß, wie das gebaut ist, müssen wir nachlesen. Ja, es gibt,
ich glaube, die machen das auch automatisch, dass irgendwie am Anfang Elektro nehmen. Und irgendwann einfach dazuschalten, zum Beispiel wenn du auf die Autobahn fährst, automatisch Benzin einschalten.
Ja. Es gibt ja noch die Methode der Diesellok, ne? Das heißt, ein Verbrennungsmotor erzeugt Strom und mit dem Strom wird dann das also Auto angetrieben.
Das
wäre ein viel höherer Wirkungsgrad. Ja. Ne? Weil man darf ja nicht vergessen, bei modernen Autos verbraucht das Getriebe bis zu 40% der Energie wieder. Ne?
Beim Asynchronmotor hast du kein Getriebe, ne?
Ja, da hast du kein Getriebe, genau. Ne?
Also in diesem Sinne, das kann ich auch nur vom Lesen und Hören sagen, dass in China angeblich schon sehr viel Elektromopeds umeinander fahren, weil sie die bauen. Also für den Stadtverkehr oder für Nahverkehr halt.
Also und sie sind nur die Elektrofahrräder.
Ja.
Die aber auch ziemlich unfair sind, wie ich gemerkt habe, wo es bergauf geht. Naja, du radelst halt normal und plötzlich fahrt irgendwie eine alte Frau einfach so an dir vorbei, so steil rauf. Und dann wärst du
schlecht für die Psyche.
Ein Freund hat mir ein Versuchsfahrrad gebaut mit 1 Kilowatt, was natürlich nicht ganz legal ist. Und ja, das ist eine Höllenmaschine. Also.
Das ist stark sozusagen.
Ja, erlaubt sind, glaube ich, in Deutschland 250 Watt, bei uns 300 irgendwas maximal. Und drüber brauchst du dann eine Genehmigung. Und er hat sich ein Versuchsfahrrad gebaut, weiß nicht, er ist Techniker, er kennt sich da aus, mit 1 Kilowatt, ich meine, er hat auch einen Motorradführerschein, er weiß, was er tut, ja. Er kennt sich gar nicht gut aus. Und das ist wirklich ein Höllengerät.
Also hast du schon mal gesehen, oder?
Ja. Ich habe mich schon drauf gesetzt. Also ich kann es niemandem empfehlen, der keine Übung hat mit sowas. Ich bin auch schon mit handelsüblichen Fahrrädern gefahren, mit Pedelec.
Also mit elektrischen?
Elektrische Pedelecs. Ja. Das Pedelec heißt, du musst treten, damit der Elektromotor losgeht. Ja, da fühlst du dich wieder Arnold Schwarzenegger in der ersten Zeit. Mit vier Faust. Da trittst rein und du hast da Kraft. Unglaublich. Ja. Also es reichen auch die 250 Watt in der Stadt, kommst du vor wie der Gott. Du trittst rein und kein Wind bremst dich, keine Steigung hält dich auf. Und kein Schweißtropfen kommt. Also. Ich kann es an jeden empfehlen, Elektrofahrräder, das sind echt cool.
Ja. Ja, wir haben euch zwei gar nicht gefragt. Habt ihr irgendwelche Themen mitgebracht? Irgendwas Selbsterlebtes oder Wichtiges?
Ich habe ausprobiert. Das ist sowas wie Coursera.
Warte, lass mich den Fachbegriff einwerfen.
MMOPG.
MOOC, Massive Open Courseware oder so.
Also das ist Online-Kurse.
Ich jetzt ja auch so wie
Audacity, was ist das? Coursera habe ich eh schon mal in früheren Folgen erwähnt. Das ist eine Kurssoftware. Also so ähnlich wie Moodle, nur in funktionierender und wirklich, man meldet sich dort an, kriegt seine Videos, seine Aufgaben gestellt, kann die Abgaben machen.
Also für Unwissende, Moodle ist eine Lernplattform, wo man
genau.
Multiple-Choice-Tests,
Notes, ja, und Infos, Foren und solche Sachen.
Universität und so auf der Technischen Universität auch
eins. Auf der TU gibt es noch immer ein Moodle. Das Tuvel ist Moodle. Sie haben jetzt gerade, ja, das ist ein angepasstes Moodle für mit allen Patches, die sie halt so brauchen. Das
hat sich nur getarnt.
Ja, sie machen gerade eine Migration auf die neue Moodle-Version angeblich oder anscheinend. Okay. Ich weiß nicht, ob sie schon
also fertig ist. Also Technikum Wien verwendet Moodle, sehr erfolgreich.
Ah, ja.
Ich kenne es von dort, ja.
Also ich glaube, die Uni Wien verwendet es auch. Sie haben früher irgendwie Moodle, glaube ich, und Frontier oder so verwendet. Mhm. Nachdem die Firma, die hinter Frontier steht, weil es ein proprietäres Produkt war, aufgekauft wurde und das Produkt eingestellt wurde, haben sie irgendwie von einem Semester auf andere die Lernplattform raushauen müssen. Oh. Und haben, ist in Moodle noch geblieben, glaube ich. Mhm. Ja, selber schuld.
Ja, wenn man auf solche Plattformen
setzt. Aber jetzt erzähl, welchen Kurs hast du gemacht mit Udacity?
Ich habe jetzt kurz angefangen, den, wie heißt der, Computer Science Kurs. Das ist so in 6 Einheiten, wird in Python gemacht. Ist
eigentlich den 1er oder den 101 oder?
Ja.
Ja, der müsste eh für dich unter deinem Niveau sein.
Ich habe die, ja, ich habe gestern am Abend schnell die erste Unit von 6 Units fertig gemacht. Ich glaube, die wäre für eine Woche gedacht. Aber das ist das Großteil, ist halt die Videos anschauen und so. Ich finde es vom Video her ziemlich gut gemacht, was er erklärt, dass er auch Hintergrundwissen gibt und die Fragen so stellt, dass man ungefähr verstanden haben muss, was das, dieser Aufruf tut und nicht nur. Ja, das wird schon das tun oder so. Es werden auch so Randfälle, zum Beispiel, man macht ein Slicing von einem String, will diese Buchstaben rauskriegen. Und man muss aber auch beachten, was ist, wenn der String jetzt kürzer ist, also das Wort oder der Satz kürzer ist, als man das raussuchen will.
Wenn ich da kurz einflechten darf, Udacity ist also eine massiv Online-Lernplattform, also stellt Stanford University. Kurse, glaube ich, zur Verfügung.
Ja, der Kurs ist zumindest von Stanford.
Gegründet von Sebastian Thurn, ein AI-Forscher mit dem Google Self-Driving Car. Und es läuft so ab, dass du hast eine Webplattform, da meldest du dich an, schaust dann Videos an. Die Videos sind mal sehr kurz. Also ich glaub,
ja, 5 bis 10 Minuten da, bis 10 oder weniger.
Und dann bleibt der Video stehen und es kommt so im Video dann so eine Multiple-Choice-Frage, wo du dann halt...
Ja, oder so ein Codefeld, wo man Code schreiben muss, genau, und das richtige
Ergebnis rauskommt. Das Video wird unterbrochen und du hast eine Interaktion.
Genau, du hast eine Interaktion und das pushen sie halt sehr und da sind sie auch sehr stolz drauf, also dass du sozusagen sehr involviert bist und nicht das einfach über dich herüberrieseln lässt und dann einen Test machst, sondern sozusagen, während du dem Video schaust, kannst du gar nicht anders, als das zu kapieren, außer du tust natürlich blöd nur so lange herumprobieren, bis die richtigen Multiple-Choice-Sachen
kommen. Das macht Coursera eben auch ähnlich. Ich glaube, Udacity ist immer nur am Ende von einem Video einfach ein Quiz und das war's. Die haben deswegen sehr viele kurze Videos. Bei Coursera sind es meistens, zumindest in den Kursen, die ich gemacht habe, also über eine Viertelstunde meistens, teilweise bis zu einer Stunde ein Kurs, also ein Video, meistens so durchschnittlich eine halbe Stunde und können auch teilweise mehrere Quizzes drin sein. Das heißt, es können 5 Quizzes in einem Video sein. Was mir nur aufgefallen ist bei Udacity, es ist viel schlichter gehalten, also mal viel weniger Elemente, weniger Links und viel weniger auf der Seite selbst als Coursera. Das Problem ist, ich habe mich bei Coursera ungefähr 10-mal besser zurechtgefunden als bei Udacity, obwohl viel mehr Informationen dort drauf sind.
Klingt widersprüchlich.
Klingt so, ja, aber es ist immer die Anordnung auch sehr komisch. Mhm. Man kommt zum Beispiel zum ersten Homework von dem und man wird gefragt, irgendwie, man muss die Sachen anklicken, die im HTML vorkommen. Es wird nicht erklärt, wo das HTML sein soll. Mhm. Wenn du dann runterscrollst, rechts unten bei den Lecture Notes, stand dann das HTML-File drin, aber das kann man jetzt nicht wissen, wenn man... Ich schaue nicht rechts runter und es ist im Forum. Ja. Ich habe nachher im Forum nachgeschaut, wo dann einer gemeint hat, dass es steht dort. Aber es ist bei jedem Video war irgendwie unten die dazu passenden Foreneinträge und es hat irgendwie jedes Mal hat sich irgendwer komplett confused. Das war eigentlich bei jedem Mal immer ein Titel confused.
Ich glaube sogar den, von dem du erzählst, habe ich damals gemacht, wie er live rausgekommen ist. Ich habe ihn noch nicht ganz fertig gemacht. Und es war so, dass die Udacity-Leute einfach noch nicht sehr viel Erfahrung gehabt haben.
Ja.
Und praktisch bei jedem Video kam man dann nachträglich ein paar Korrekturen, die halt eine gewisse Anzahl von Leuten gebraucht hat, um die gewisses erfolgreich zu lösen. Und die wurden dann halt so
entweichend dazu. Das habe ich mir irgendwie so gedacht. Haben sie die Videos auch ausgetauscht? Oder?
Eher selten.
Weil ich habe die Videos alle angeschaut und ich habe jedes Mal waren Fragen dabei, die 1:1 so erklärt wurden. Mhm. Im Video. Das war schon sehr auffällig, weil ich mir dachte, entweder die Leute schauen die Videos gar nicht an oder sie sind wirklich so blöd, dass sie es nicht checken, wenn das 1:1 beantwortet wird. Aber ich glaube eher, die haben vielleicht die Videoerklärung noch dazu geändert. Zu den Fragen.
Kann auch sein, dass sie manche Videos nachgucken.
Ja, wobei das ist mehr der Inhalt vom Video, aber von der Plattform selbst kenne ich mich nicht wirklich aus, weil ich habe mir auch noch, ich und auch andere haben dann nicht gewusst, ja, jetzt ist die Lecture vorbei. Dann stand im Video Next Lecture. Da habe ich gedacht, ja, da geht's zu Unit 2. Mhm. Wo ist jetzt die Hausübung? Das wäre aber die Next Lecture gewesen. Mhm. Das haben auch viele andere irgendwie nicht ganz überrissen, dass, weil da nicht irgendwie To Homework oder irgendwas Eindeutiges steht.
Also im Workflow gibt es ja noch einiges zu verbessern, beziehungsweise war es halt verwirrend.
Genau, und es ist halt...
Was halt wichtig wäre für so eine Plattform, da ja, einen klaren Workflow zu schaffen.
Und es ist auch praktisch, zwar, dass du zum Beispiel Python nicht selber installieren musst, es wäre praktisch, um selbst Sachen auszuprobieren, aber... Man kann alles in diesem Web-Ding machen. Mal so ein Textfeld kann man einen Code reinschreiben. Das ist halt nicht sehr komfortabel. Wenn man die ganzen Vorgaben kriegt und dann die Variablennamen extrem lang sind, du musst alles abtippen, hast keine Autovervollständigung, nichts.
Das würde man lieber mit seiner Entwicklungsumgebung der Wahl irgendwie.
Genau, das hat zum Beispiel der Linear-Algebra-Kurs bei Coursera so gemacht, dass er ein Skript mit anbietet, dann lädt sich das Ganze runter und packt es. Schreibt in das fertige Python-File, wo nur noch zum Ausfüllen ist, die ganzen Programmteile halt seinen Code rein. Ruft das Submit-Skript auf, gibt halt seinen Username und ein Passwort ein und sagt, was man submitten will. Das Skript sagt einem dann, ja, hat funktioniert, stimmt. Und man kann zum Beispiel gleich 10 Aufgaben auf einmal abgeben, wenn man will.
Ah, okay.
Man kann seine eigene Umgebung verwenden. Das war viel komfortabler zum Schreiben.
Aber wahrscheinlich auch weniger sich zu überlegen, wenn man sowas anbieten möchte.
Oder? Ja, es ist für Anfänger wahrscheinlich viel mehr Einstiegshürde, wenn die erst einmal sich ein paar Seiten durchlesen müssen, wie installiere ich das, was gibt es denn für Editoren, wie rufe ich das auf, das einrichten, wenn es nicht funktioniert. Verzögert sich das Ganze. Was aber bei Udacity, glaube ich, weniger das Problem ist, weil ich habe es nicht gesehen, es gibt anscheinend keine bestimmte Deadline. Also man macht es, den Kurs, gibt ihn ab und fertig. Wird automatisch wahrscheinlich ausgewertet und es stand jetzt nicht dabei, dass es irgendwie eine Deadline gibt. Man kann so lange brauchen, wie man will. Bei Coursera ist das Problem, es gibt diese fixen Zeiten, die halt dann blöderweise wahrscheinlich alle gleichzeitig sind, wie ich gemerkt habe. Linear-Algebra zum Beispiel ist nicht mehr ausgegangen, weil der andere schon angefangen hat. Und man muss immer jede Woche genau seine Abgaben machen. Man hat harte Deadlines. Was
Logistik?
Ja. Platz Tetris.
Ja. Das ist eine der Sachen, die bei Udacity wahrscheinlich besser ist. Man hat nicht diesen Druck. Wobei das den vielleicht.
Druck haben wir früher gehabt. Früher haben sie da so Deadlines gehabt und die haben es dann irgendwann weggetan. Ich glaube auch wegen dem eigenen Erfolg, weil halt so viele Leute dazukommen sind, die dann auch die Deadline nicht geschafft haben oder erst quer eingestiegen sind oder später.
Ja, es ist halt auch praktischer, wenn jeder anfangen kann, wann er will, nicht immer. Ja. Das ist das Einzige, was bei Coursera halt ein bisschen. Es geht halt leider auch nicht anders, zum Beispiel für den Social Psychology Kurs sind sehr viele Peer Reviews dabei. Das heißt, man schaut sich die Arbeiten von anderen Leuten an, bewertet die und umgekehrt. Und das funktioniert halt nur, wenn viele Leute gleichzeitig dieselbe Abgabe machen. Das heißt, man braucht eine Deadline.
Automatisiert sozusagen ist die Bewertung, ja.
Das geht halt nur bei automatisierten Bewertungen, aber macht Coursera auch bei automatisierbaren
nicht. Udacity haben so eine Zeit lang dann Angst gehabt, ja, wenn sie das ohne Deadlines machen und so, dann schwimmen dann die Lösungen im Forum herum für die anderen Teilnehmer und die müssen dann nicht mehr original nachdenken, aber ich nehme an, das haben sie dann irgendwann.
Die Lösungen im Forum, also im Forum selbst darf wahrscheinlich eh keine Lösung posten. Zumindest ist es bei Coursera so.
Passen da Leute auch auf, also es gibt so Foren-Administratoren.
Ja, bei Coursera löschen sie auch sehr schnell wieder raus. Was bei Social Psychology nicht so ist, weil da kann jeder seine eigene Lösung im Grunde präsentieren und Feedback und so weiter vor der Abgabe einholen, weil es aber auch sehr individuelle Sachen sind. Das heißt, jeder, man muss halt einen Text schreiben, es gibt keine so die Lösung. So muss es ausschauen, weil bei Programmen hat man vielleicht ein paar Variationen, aber es ist immer dasselbe. Bei Psychologie gibt es da viel mehr Varianten.
Das kann man schwer automatisiert,
ja. Ja, vor allem, wie man kann nicht irgendwie einen Computer beibringen, dass er dass sich beeinflussen lässt von
Tricks. Muss ich jetzt Tricks. Als Ex-Psychologie-Student ein bisschen ätzen, ist ja auch eine weniger exakte Wissenschaft.
Ja.
Ist ja alles nur Blablabla.
Das geht.
Ja, das kommt dazu.
Es gibt nur statistische Möglichkeiten halt dafür. Aber das hat man häufig.
Wobei da
also Medizin kannst du auch nur statistisch
auswerten. Noch ein kleines Bonbon, also zumindest in den 90ern war das so, da hat in Österreich haben vier Universitäten Psychologie angeboten. Und ich war in Graz und die haben sich halt spezialisiert auf naturwissenschaftliche Ausrichtung. Da hat die Psychologie auch zu den Naturwissenschaften gehört und nicht zu den Geisteswissenschaften. Und die haben dann besonders gern geätzt auf die anderen Salzburg und so, wo sie dann gesagt haben, ja, bei uns, wir haben ja dieses 100 Versuchspersonen pro wissenschaftlicher Arbeit und in Salzburg, ja, da tun sie ja den Traum von einem Kind beschreiben oder so. Also
das schon die.
Aber der Kurs bei der Wesleyan University, die sind auch evidenzbasiert. Das heißt, die haben ihre Studien, die sie halt je nachdem bewerten. Sie saugen sich jetzt nicht irgendwie von einer Person irgendwas aus dem Finger.
Ja. Wobei, also das muss auch realistisch sein, also zumindest auf den Universitäten aus Stein, ja, ist das dann so, dass die bestuntersuchste Personengruppe von psychologischen Experimenten sind Psychologiestudenten, weil die kriegen so Versuchsscheine, wenn sie an einem Versuch teilnehmen, sonst kommst du als Student, der jetzt kein Geld ausgeben kann, nicht gescheit zur Versuchsperson, die sich da eine halbe Stunde lang irgendwelchen blöden Fragen aussetzen. Das heißt,
ja, das
du hast dann auch einen sehr schmalen Ausschnitt der Bevölkerung.
Das machen aber das machen seriöse Psychologie-Wissenschaftler aber auch nicht.
Was?
Dass sie ihre Zielgruppe einfach einen bestimmten, keine wirkliche geeignete Zielgruppe, also keine geeignete Probe nehmen.
Berichten das von der TU, also es sind andere Studienrichtungen auch so, weil ich habe mindestens ein oder zwei oder drei LVAs besucht, wo ich dann sehr gerne natürlich auch, aber für Diplomanten einfach diesen Test da ausgefüllt habe und die dann in ihren Arbeiten weiterverwendet wird.
Also ja, aber irgendwie Abschlussarbeiten, okay, halt aber das ist... Das ist
ein universitäres, systematisches Ding.
Ein systematisches Problem.
Ja, sie sind zwar, naja, ja, für Abschlussarbeiten und so, ist die Frage, aber ich wüsste jetzt keine Studie, die irgendwie wirklich dann von der Abschlussarbeit so irgendwie ein Gewicht gegeben wird, wenn das einfach nur eine Abschlussarbeit war. Vielleicht bei einer Doktorarbeit, da sollten sie
einen
Bescheid machen, aber wenn das wirklich Wissenschaftler sind, die schon fertig sind, die schon ihre ganzen Titel haben und eigentlich nur noch forschen sollten.
Dann meinst du, sollte man
kann's nur sagen,
zumindest die gescheiten internationalen Unis in Österreich, okay. Ja.
Ich kann nur sagen, wie sie Praxis ausschaut, wenn du Marktforschung betreibst. Ne? Es gibt ja genug Marktforschungsinstitute, die eigentlich praktisch die Methoden von der Psychologie nehmen, also Umfragen und statistische relevanter Ausschnitt der Bevölkerung. Das sind die Leute, die jetzt diese Umfragen machen, meistens sehr, sehr schlecht bezahlte Studenten oder Mitarbeiter. Und wenn du jetzt Marketing studierst, kriegst du zum Teil den Auftrag, selber so eine Umfrage machen. Und das Erste, was du lernst, ist, nachdem du drei Leute von 100 befragst, weißt, okay, ich kann mich auch genauso gut ins Kaffeehaus setzen und also selber 100 Fragebögen so ankreuzeln. Und wenn du ein bisschen mathematisches Wissen hast, weißt du ja, wie Häufigkeitsverteilung ausschaut, also was da circa rauskommen soll.
Ja,
also,
aber aus drei Dings kannst du irgendwas rauskommen nachher.
Schon. Ich will nur sagen, das darfst alles nicht so ernst nehmen, wie die sich selber ernst nehmen. In der Praxis wird da wesentlich mehr mit Wasser gekocht.
Ja, es kommt davon. Nein, es gibt
nicht deine Idee.
Nein, aber es gibt. Ja, es ist schön, nur weil es ein paar schwarze Schafe gibt, ist. Ja. Ich glaube, in der IT läuft es viel anders bei den meisten. Die meisten, die du bezahlst für IT, haben auch keine Ahnung und machen irgendwas. Tja. Aber das heißt nicht, dass die Sachen, die dahinter sind...
Es gibt eine theoretische, freie IT, die Programme funktionieren, die Apps Sinn machen und die Betriebssysteme fehlerfrei laufen.
Aber solange du etwas rauskriegst, was bestätigt werden kann und auch bestätigt wird.
Ja, also ich möchte jetzt nicht
schlecht reden. Nein, aber so könntest du genauso sagen, ja, dein Aspirin funktioniert echt nicht oder... Diese Medikamente funktionieren alle nicht, weil die machen eh nur aus den Fingern gesogene Experimente.
Also es gilt dann natürlich das Gesetz der großen Zahl. Also auch wenn du jetzt sagen wir 20% schwarze Schafe hast bei jedem Mitarbeiter, der so eine Umfrage macht, weil das Sample groß genug ist, hast du trotzdem 80%, die ehrlich gearbeitet haben und dann kommt auch irgendwas raus.
Es ist auch immer die Frage, ob das denn die großen Namen sind, die irgendwie wirklich bestätigte Studien machen, wo es immer wieder bestätigt, dass andere Studien genau zum selben Ergebnis kommen oder ob du irgendwen hast, der kleine Studien irgendwo macht, die dann halt auch nicht überprüft werden.
Der Wissenschaftsbetrieb an sich ist nicht gefeit vor großen Desastern. Ich denke jetzt nur an diesen, das ist schon länger her, da gab es in Südkorea, hat sich ein Forscher wichtig gemacht, dass er Menschen geklont hat, also Embryonalzellen, und dann ist drauf gekommen, das hat gar nicht gestimmt und so.
Ja, aber man kommt drauf. Also die Sache ist, du kennst bei den meisten, nein, aber bei den ganzen statistischen Auswertungen und so weiter, oder wenn du dir irgendwelche Studien anschaust, du merkst in Großteil der Fälle, wenn sie gefälscht sind, merkst du es fast immer. Weil du hast viele Sachen drin, wenn du sie selbst, du kannst deine Studie nicht wirklich sehr gut fälschen.
Ja, es ist ein Unterschied, ob du etwas fälschst oder ob einfach die Qualität schlecht ist. Ne?
Ja, aber du kannst beides meistens gut feststellen noch. Weil wenn die Qualität schlecht ist, merkst du sofort, wenn da irgendwie die Stichprobengröße zu klein ist und alle möglichen Variablen nicht passen.
Ja,
das merkt man schnell.
Wenn du jetzt nicht du vom wissenschaftlichen Bereich siehst, sondern vom Konsumenten der Tageszeitungen liest und da steht dann Studie bestätigt, SPÖ-Wähler sind um 20 IQ-Punkte blöder als irgendwas anderes, ja, dann hat er
ja, das, ist aber
das technische Fachwissen, das zu hinterfragen.
Meistens nein, aber das Problem ist, dass in der Studie das nie drin stand in meisten Fällen. Ja, das Problem ist die Zeitschrift. Also eine Zeitung schreibt immer, die Studie muss gar nicht existieren, das ist ja wurscht. Es reicht, wenn die Zeitschrift das schreibt. Das ist
Experten sagen.
Experten. Oh, ja.
Die Experten gibt es nicht. Das ist eine Gruppe, die man nicht fassen kann. Ja.
Nein, Experte. Kannst du nicht definieren. Das ist nicht wirklich definiert, was ein Experte ist. Ja.
Wenn es steht, Experten sagen, Klammer auf, Dr. Rudolf Schwarzenegger, ja, Heinrich Herz und weiß nicht wer, ja, dann kann man das fassen.
Society-Experte.
Experten sagen, Klammer auf, die können ja nicht irren, Klammer zu, und haben immer recht. Ja. dabei gibt es die gar nicht. Ja. Hast du Pech gehabt. Ja.
Es wird auch meistens, wenn du irgendwie Interviews hast, die dann irgendwie Experte für irgendwas sind, wenn du es in mehr qualitativ hochwertigen Fernsehen, wird dann meistens erwähnt, der ist jetzt der und der.
Paradox Dings. Von Fernsehen und hochwertig.
Das Medium hat jetzt keine direkte Korrelation zur Qualität eigentlich. Aber
das Medium. Jetzt können wir es den Bogen ganz weit spannen. Marshall McLuhan, der Media ist der
Messer. Der einzige Gerät.
Aber Florian, um nur kurz den Bogen zurückzuführen, weil ich habe vorhin nicht das mitgekriegt. Was ist jetzt dein Fazit über Udacity? Also ein bisschen komplizierter und schlechter vom User-Interface als Coursera?
Es war teilweise fehleranfälliger vom Interface, obwohl eigentlich nichts drin war. Ich habe dann manche Seiten habe ich überhaupt nicht mehr gewusst, wie ich dann wieder dorthin komme, weil jedes Mal, wo ich dorthin geklickt habe,
Navigation verlaufen.
Ja, es hat nicht viel Navigation, aber es reicht auch. Es ist echt faszinierend, wie schnell man sich bei wenig Sachen man sich verlaufen kann schon.
Und so vom Lernerlebnis jetzt her, also hast du das Gefühl, du hast
naja, bis jetzt war noch kein Inhalt, der irgendwas neu wäre, deswegen.
Okay. Aber kannst du dir vorstellen, wie das auf einen Nicht-Python-Programmierer gewirkt hätte?
Oder den Forum aus dem Forum zu lesen, ja. Ist es anscheinend für Anfänger viel zu schwer.
Ja.
Und sie brauchen mehr Übung und so weiter, kann ich mir vorstellen. Es ist vom Themengebiet und wie sie anfangen, ist es nicht schlecht gemacht. Dass sie mehr Beispiele geben müssten, kann gut sein, ja. Also, das glaube ich, dass sie zu wenig erklären davor. Vor allem, es sind halt so abstrakte Sachen, die Sinn machen, aber für viele halt nicht wirklich schlüssig sind. Zum Beispiel irgendwas ankreuzeln, was für jeden Zeichenkette stimmt, egal was drin steht. Und darunter können sich die meisten nicht viel vorstellen, was das sein kann.
Also es zielt eher auf ein Publikum, das schon akademische oder Home-Level hat.
Akademisch unbedingt irgendeiner, jemand am besten, der schon ungefähr weiß, wie Programmierung funktioniert, in irgendeiner Form. Muss nicht viel sein. Okay. Aber viele waren auch verwirrt, alleine, dass er nichts gleich eine Zuweisung und kein mathematischer Teil ist.
Also wer sozusagen ganz frisch zum Programmieren kommt, der ist dann vielleicht mit, wie ist das, diese Seite, wo du programmieren lernst?
Code Academy?
Code Academy oder so, besser beliebt.
Wenn man, ja.
Die jetzt wirklich für Einsteiger aufgemacht ist.
Würde ich jetzt persönlich für Leute, die wirklich als Ziel haben, ja, wenn sie nur so hobbymäßig ein paar Skripte schreiben wollen, ist das sicher geeignet. Wenn sie von Anfang an auch irgendwie halbwegs schönen Code oder irgendwas, was wo die Leute einen nicht auslachen dafür machen will, das würde ich Code Academy zumindest für Python nicht unbedingt empfehlen.
Ist eine ganz persönliche Empfehlung für Python, natürlich Spielen programmieren.
Das kann man immer empfehlen.
Ja. Aber Harald, bevor du uns wegschnaufst, du hast sicher ein Thema mitgebracht.
Ah, ja.
Du hast ein Auto mitgebracht.
Ja, genau. Das ist doch das Auto, das wir schon
ein, zwei Mal gesehen haben.
Und das ist das Auto, wo man gleich Werbung machen kann, das auf der Game City auch präsentiert wird, oder?
Genau, ja.
Von wem? Von dir? Oder
wie viele? Ja, von OS Domotics und Spielen programmieren. Gibt es eine Kooperation?
Wann ist die jetzt?
Die Game City.
28. und 29. Jänner, also das Wochenende Ende September.
Was, Jänner?
Ende September?
Das läuft unter dem Motto Projekte für den Herbst. Ja. Dazu gibt es auch eine Veranstaltung am Mittwoch im MetaLab für Haustechnik.
Das ist der
Projekte für den Herbst.
Smart Home Stammtisch.
Smart Home Stammtisch. Ja, cool. Ja. Erstmal gibt es das Projekt.
Der Peter wieder dort sein, schätze ich mal, oder?
Ich glaube schon, ja. Der Peter Schleinzer.
Und es wird auch wahrscheinlich ein paar andere Demo-Hardware-Sachen noch dort geben. Wenn ich es rechtzeitig schaffe, um die zurückzubringen.
Da sehen wir eben Raspberry Pi als Edge-Router, als Sixelpan Edge-Router.
Am Smart Home Stammtisch jetzt.
Am Smart Home Stammtisch, ja. Verschiedene Hardware, um verschiedene Dinge zu steuern, den Roboter. Dazu haben wir einen kleinen Roboter zusammengestellt, der aus zwei verschiedenen Boards besteht. Eine Mechanik und Sensorik, die man kaufen kann, und einem Aufsteckboard mit Steckbrett mit Merkur-Board. Auf dem rennt ContiqueOS mit einer virtuellen Maschine, wo man dann in Python oder ähnliche Sprache im Programm schreiben kann und das runterspielen kann in die virtuelle Maschine, also Apps für den Roboter.
Ist das dann programmierbar, ein Roboter praktisch?
Genau, ja. Den man dann optimieren kann.
Genau, der kann sich ja orientieren, der hat unten eine Fotozelle, oder?
Ja, der hat zwei Leuchtdioden, die leuchten rot nebeneinander und zwei Empfänger. Und wenn man jetzt eine schwarze Linie aufklebt, dann fährt er der Linie nach. Ja. Das hat natürlich den Grund, um Kinder das Programmieren auch beizubringen. Ja. Dazu bietet Spiele im Programmieren auch Kurse an demnächst, wo man diesen Roboter selbstständig zusammenlöten kann, mit einem Merkur-Board versehen kann und dann verdrahten kann. Das kann man dann in zwei Stufen lernen, einmal ohne Programmierung, da steckt eine Logikgatter drin, da kann man schauen, geht die Hardware, der fährt dann einem Parcours nach. Und dann kann man das Merkur-Board draufstecken, verdrahten und durch Programmierung jetzt erfahren, was kann ein Computer mehr, ja? Wie kann ich das optimieren, dass er schneller fährt, besser fährt, fernsteuerbar wird, das macht was ich möchte. Ja? Mhm. Ist dann über IP ansprechbar, den kann ich dann anpingen, mit ihm reden, über verschiedene Protokolle und ihm was beibringen.
Ja. Die Programme sind dann in worin geschrieben, in welcher Sprache?
Entweder kannst du es in Python schreiben, in abgespeckten Python und dann übersetzen für die virtuelle Maschine oder in einer ähnlichen Sprache.
Okay, und gibt es da eigene Entwicklungsumgebung oder macht man das mit Textfile-Editor fertig?
Ja, Textfile-Editor, Kommandozeile kompilieren, runterschicken.
Fertig.
Fertig.
Und man muss dazu sagen, die Bausätze kann man auch über einen OS Domotics Shop.
Ja, geht es auf OS Domotics Partnershops. Momentan gibt es im Coxcom Shop. Demnächst auch im Hackerspace Shop. Beim Florian.
Nicht dem Florian.
Nicht dem Florian, beim Florian.
Bittner. Aber jetzt merke ich es mir langsam.
Beim Oberflorian.
Beim Oberflo, ja.
Lieber Oberflo.
Also, das sind zwei österreichische Shops. Vielleicht demnächst auch in einem deutschen Shop. Das weiß ich nicht, mit dem muss ich jetzt reden, ob er daran Interesse hat. Schön. Aber die bieten zumindest schon die Merkur-Boards auch an in Deutschland. Bei Embedded Projects, die eben Open Source Projekte machen in Deutschland. Ja, und da gibt es eben Roboter mit virtueller Maschine. Und das Ziel ist, meinen Kindern das so weit beizubringen, dass sie bei der Robo-Challenge im März antreten können. Den Linienfolger, den einfachen Linienfolger. Da war zumindest 2013 die Aufgabe, folge der Linie, du darfst nicht länger wie 3 Minuten brauchen.
Die Robo-Challenge findet jährlich statt.
Die findet jährlich statt, ist die größte europäische Computer-
Roboter Meisterschaft, ja? Nein, es ist kein Kongress, eine Meisterschaft.
Sport für Roboter.
Sport für Roboter.
Das hat jetzt nichts mit der Robo-WM von der TU Wien zu tun, oder?
Ist das anderes?
Dort gibt es eben die Kategorien Sumo-Ringer,
okay,
also bei der Robo-Challenge, Linienfolger. Da gibt es Kategorien selbst zusammengebaute Roboter, wie diesen hier. Oder Lego Mindstorm. Da darf man dann allerdings nur zertifizierte Lego, zertifiziert ist es nicht richtig, aber Lego Bauelemente verwendet, die das Lego-Logo haben oder von denen zertifizierte Partner. Da darf man nichts dazu bauen, ja, was ich schade finde.
Also mit den 3D ausgedruckten Lego-Steinen ist
da. Das gilt nicht. Und die Freiliga, ne, wo du eben selbstgebaute Roboter präsentieren darfst oder modifizierte Roboter. Ja.
Gibt es auch die Kategorie Terminator?
Die gibt es dort auch, ja.
Ah,
dort gibt es auch die Kategorie freifliegende Modelle. Ne? Das heißt, die werden durch KI gesteuert. Letztens mal war es so, dass sie Achter fliegen mussten. Mhm. Also im Jahr 2012 war ich dort. Also autonom einen Flugparcours absolvieren.
Das klingt nach einer anspruchsvollen Kategorie.
Es gibt anspruchsvolle Kategorien und weniger anspruchsvolle. Mhm. Und ich beginne mal, meine Kinder so weit hinzukriegen, dass sie den Linien-Follower Parcours schaffen. Cool. Und natürlich vielleicht Erster werden. Wem das interessiert, da werden eben...
Folgen kann der ja direkt out of the box.
Das kann out of the box, da ist eine Logik oben.
Mit dem Ding kann er das dann wahrscheinlich besser.
Aber nicht optimiert, ja, sondern da ist einfach eine Flip-Flop drin. Wenn ich Linkslinie sehe, fahre ich nach rechts und so, ist nicht optimiert und gar nichts.
Das heißt, der wackelt dann.
Der wackelt, ja. Ich habe hier ein Video mit, das spielen wir dann auf die Shownotes. Das ist sehr unoptimiert und es funktioniert sehr gut. Und dann kann man das Merkur-Board draufstecken und das Ganze optimieren auf Highspeed, ja.
Und ein bisschen tunen.
Natürlich tunen, man will ja Erster werden, ne?
100 Watt Motor.
Wem das interessiert, bei der Robo-Challenge teilzunehmen, speziell Kinder, weil da gibt es gewisse Herausforderungen. Man darf, glaube ich, nicht über einen gewissen Alter sein, man muss Dinge selbst gebaut haben. Den kann ich empfehlen, schaut auf die Spiele Programmieren, Webseite und den Coxcon-Job. Da können Sie demnächst die Kurse buchen in Wien. Wo man das Ganze sich beibringen kann und auch gezeigt wird, wie man sowas zusammenbaut. Und die Roboter bewegen sich so im Preis um die 50 Euro, wahrscheinlich drunter. Die Kurse bewegen sich so bei 100 Euro, was ich im Gedächtnis habe. Nicht schlagen, ja, wenn es ein bisschen mehr oder weniger ist. Und das heißt, um 150 Euro bekommt man das Material und die Lerneinheiten wirklich antreten zu können und auch eine Chance zu haben.
Ich kann loslegen, ja.
Der Parcours und die Veranstaltung ist im März, die Robo-Challenge. Mhm. Und die Kurse werden angeboten, ich nehme an, ab Oktober, Anfang Oktober. Mhm. Und wenn es interessiert, der kann er schon mal vorbeischauen.
Auf der GameCity werden wir es dann vorführen. GameCity letztes Septemberwochenende im Rathaus.
Gibt es dann schon.
Dort kann man sich natürlich dann auch vor Ort anmelden für den Kurs oder eben im Internet. Das ist immer soweit. Projekte für den Herbst, dann gibt es noch die Projekte für den Herbst, was Haustechnik betrifft. Top-Themen sind Rollladensteuerung, also Sonnentechnik, also Beschattungstechnik. Mhm. Dann IP-LED-Strips sind ganz in für den Winter.
Was ist das?
LED-Strips.
LED-Strips, ja. Also das sind diese Bänder, wo Leuchtdioden oben sind.
Stichwort Weihnachtsbeleuchtung.
Dann Weihnachtsbeleuchtung oder irgendwas, ja, da gibt es die LED-Strips, die man eben einzeln ansteuern kann. Das ist das Projekt für den Herbst. Mhm. Und Prototypen und Funktionsmuster haben wir schon von den analogen LED-Strips, die man eben nicht einzeln ansteuern kann, jede LED. Und die LED-Strips, da wo man alles einzeln ansteuern kann, ist in Kooperation mit dem Hackerspace Shop und mit dem MetaLab.
Vom Overflow.
Und das nächste große Thema für den Herbst ist die Heizungssteuerung. Also wie steuere ich Heizung und Luftfeuchtigkeit in Räumen mit OS Domotics, indem ich einfach verschiedene kleine Sensoren und Aktoren kombiniere. Und das Interessante ist natürlich, dass dieser kleine Roboter natürlich mit OS Domotics Komponenten zusammenarbeitet, weil es die gleiche Hardware ist. Das heißt, dieser Roboter kann natürlich mit der gesamten Sensorik des Hauses auch kommunizieren, wenn man das möchte. Das und das ist natürlich interessant. Ne?
Dann wird es spannend.
So viel einmal von OS Domotics. Für Projekte für den Herbst. Wenn es interessiert, vorbeischauen auf der Webseite, sich informieren, auf den Treffen vorbeikommen oder einfach auch zum Biertaucher-Podcast vorbeikommen. Ja.
Sehr gut, genug zu tun im Herbst.
Noch was am Herzen, Florian?
Nein.
Wir haben vorher unsere Themen besprochen und dann seid ihr gekommen. Also,
ich habe nicht
das. Okay, dann würde ich sagen, dann kommen wir zu unserem schönen Leben-Blog.
Ja, da waren wir eh schon am Anfang und jetzt können wir wieder zurückkehren zum schönen Leben. Hau rein, du hast einen italienischen Film.
Ich war im Kino, und zwar im Votivkino und habe mir das Gegenteil von Elysium angeschaut. Also keinen Action-Knaller, sondern so einen Film, wo es um einen schwulen Schauspieler geht, der mit Geistern in seinem Haus redet. Also alles,
mit Geistern?
Ja, sehr actionfrei. Und das Ganze heißt Magnifica Presenza. Mhm. Und,
ein aktueller Film?
Ist aktuell, ja. Bitte auf den Shownotes nachlesen. Wenn man übrigens nach Wikipedia schaut, die Inhaltsbeschreibung ist von mir. Das liest man dann über das schlechte Englisch. Und im Votivkino läuft er um 19 Uhr derzeit in Wien. Und was mich gewundert hat, der Saal war halb voll. Also das habe ich nicht so gecheckt. Und dann bin ich jetzt draufgekommen, es gibt wahrscheinlich eine Zielgruppe von Leuten, die gern italienische Filme schaut. Einfach, weil sie ein bisschen Italienisch können oder das einfach mögen. Wahrscheinlich Urlaub und so. Und das waren auch, muss ich sagen, da war keiner jünger als 30. Also das ist irgendwie so ein ganz eigenes Publikum, das da seine Nische hat.
Ja.
Und
man muss ja sagen, eigentlich hatte das italienische Kino eine Riesentradition. Also sagt in den schon, 70er, ja. 60er, ja. Fellini, Pasolini, Visconti, das war halt schon. Genau, ja, jetzt, wie war der Film?
Ich muss sagen, ich kann Italienisch, aber ich habe mich sehr gefreut, dass Untertitel waren Deutsche. Okay. Also dadurch war es um einiges leichter. Ich habe wahrscheinlich zu viele gute Filme gesehen in letzter Zeit, speziell Elysium, was ja mir gut gefallen hat. Und mir ist ein bisschen die Action abgegangen, aber wahrscheinlich selber schuld, weil das war kein Actionfilm. Also es geht, kurz erzählt, es geht darum um einen schwulen, möchte gern Schauspieler, der aber in Wirklichkeit als Bäcker arbeitet. Mhm. Und der geht halt immer tagsüber vorsprechen, dass er bei irgendwelchen Werbefilmen dann mal einen Auftritt kriegt und das haut halt ewig nicht hin. Und dann tut er nachts so Gipfeln backen und dann tut er sein Traumapartment beziehen und das ganz schön herrichten und so. Und dann merkt er halt, das war so billig, was drinnen spukt. Und drinnen spukt halt umeinander so eine Schauspieltruppe, die im Zweiten Weltkrieg verraten wurde. Und dann gestorben ist.
Puh, also tragisch,
bei seinem Gestapo-Überfall oder so. Und ja, und die mit deren Freunde, dass ich dann also zuerst versucht, das rauszukriegen mit Räumungsbefehl, aber die Polizisten und alle können die halt nicht sehen und dann merkt er, dass er für verrückt erklärt wird, das ist ganz witzig und dann arrangiert er sich halt mit denen und dann geben sie ihm sogar Schauspielunterricht und so, das ist dann ganz nett und versuchen ihm zu helfen und die laufen alle so rum wie halt so Schauspieler in den 40er Jahren, also die Männer mit so schwarz geschminkten Augen, so wie Charlie Chaplin oder Buster Keaton, also so schwarz-weiß.
Ja, Kontrast.
Ja, und die Frauen so mit langen Kleidern und diesen typischen Wellenfrisuren, wie du es aus den 40er Jahren kennst und so. Und ja, und ein kleiner dicker Bub ist auch noch dabei und er arrangiert sich aber mit denen und kommt dann halt so zurecht und erklärt dann auf, wie die verraten worden sind und genau was da passiert ist im Krieg.
Man kommt dann der Geschichte
näher. Man kommt der Geschichte ein bisschen näher und am Schluss gibt es dann eine sehr, wie soll ich sagen, danke, eine nette Szene, wo er ihnen am Laptop, also irgendwie die ganze Zeit lebt diese Schauspielertruppe, glaubt, dass der Krieg noch ist und sie leben so in einer endlosen Zeitschleife und glauben, es ist immer der Tag, an dem sie gerade gestorben sind und bereiten sich auf ihren Auftritt vor. Was
öfters in Horrorfilmen noch verwendet wird, diese komischen Geister checken nicht, dass sie tot sind. Wahrscheinlich nicht zuletzt im sechsten Sinn.
Genau, wobei es halt nicht ganz logisch ist, weil er kommt dann immer von seinen erfolglosen Vorstellungsgesprächen zurück und sie trösten ihn dann und so. Also irgendwie gibt es schon eine Zeitdimension. Auf jeden Fall erst, wie er dann ihren Tod aufklärt und was da genau passiert ist, sind sie dann befreit und dann zeigt er ihnen am Laptop, dass der Obama Präsident ist. Das taugt ihnen dann halt. Und dann gibt es halt einen Witz. Ja, also den Krieg haben sie auch gewonnen und freuen sie sich alle. Und dann sagt er, ja, und ein Deutscher wurde Papst. Das hat das nicht kapiert. Und so. Und ein Pärchen von den Schauspielern ist aus der Türkei. Und die haben ihren Sohn da irgendwie im Krieg noch weggeschickt am Bahnhof und dann kann er ihnen dann halt auf Facebook zeigen, dass der Sohn eine Apotheke aufgemacht hat und ihren Enkelsohn und dann freuen sie sich und können sozusagen im Frieden.
Das klingt aber nach einem Wohlfühl, also eigentlich mit tragischem Thema, aber prinzipiell.
Ja, wobei das jetzt nicht sehr tragisch ist, also du siehst keine.
Es wird nicht.
Das ist eher langweilig als tragisch.
Okay.
Und ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber. Der Regisseur selber, der hat auch gemacht Il Fatti Ignoranti, also das ist ein berühmter italienischer Film, Das Geheimnis der anderen. Mhm. Der hat sozusagen zwei Themen, also eins Türkei, weil er selber aus der Türkei ist und, okay, und Immigration oder wie es in der Türkei zugeht. Und das andere ist sozusagen die Subkultur der Schwulen und kann man sagen, der Homosexuellen. Mhm. Also das kommt auch in dem Film vor.
Okay. Und du meinst, ja, also von der Handlung her klingt es einmal nett und lustig.
Klingt mir was, aber ein bisschen fahren. Ich hätte jetzt irgendwie gerne ein paar Raumschiff-Szenen oder wenigstens Schießereien gehabt oder so. Oder zumindest eine heterosexuelle Liebesszene, die war sogar drinnen. Aber die, ja, irgendwie. Also hauptsächlich siehst du irgendwie Männer, die schön ausschauen und sich lang in die Augen schauen und dann passiert nichts. Okay, bin jetzt nicht ins Kino gegangen, dass ich da jetzt irgendwie Action sehe. Also Liebes-Action zwischen Männern hätte ich wahrscheinlich auch nicht gebraucht, aber das war mir irgendwie in sich
zu anspruchsvoll.
Zu wenig Handlung, ja. Aber ich habe dann so gehört, was die Leute gesagt haben, also die sich das anschauen, die waren alle hellauf begeistert. Ich glaube, da überhaupt Italienisch geredet wurde oder irgendwas auch immer. Wo ich es empfehlen kann, also was man echt im Film Lust kriegt, ist wirklich schön Essen zu kochen. Also man sieht dauernd, wie er da halt...
Also das ist schön fotografiert ist.
Also der bereitet sich da vor, dann lädt er immer irgendeinen Freund ein oder irgendwie einfach so aus Langeweile kocht er und er wirklich ganz super. Also der, nice. Wie wenn ein Maler malt er dann seinen Essenskunstwerken und denkt so...
Hunger. Ja, man nicht das alles Steak immer, ne?
Ja, genau. Nein. Da rollen nur die Paprika. Sehr.
Du hast noch was
gehabt.
Ich habe
noch einmal schlecht und einmal gut.
Schon, ja.
Ich mache vielleicht schlecht und dann genau kann man das Gute ja vielleicht noch am Ende machen. Also,
ich habe dann auch noch einen Film.
Ja, das war ein Film. Cool. Also dann mache ich meinen nur ganz schnell, weil am Gratis-Film im Netz schwirrt jetzt eh schon seit 5-6 Monaten.
Legal gratis?
Ja, legal gratis. Von Funny or Die produziert. Funny or Die, kennst du das? So wie Adult Swim, so eine amerikanische Comedy-Plattform. Und Ice Steve heißt der Film. Bezeichnet sich selber als das erste Biopic von das Leben von Steve Jobs. Und ist eine komödiantische Aufarbeitung, soll es sein, dessen. Und ja, habe ich mir angeschaut und es ist schlecht. Aber es war abzuwarten. Also der Film ist an und für sich, hält sich nur lose an die wahren Fakten. Es werden ein paar Sachen ordentlich vertritt. Ich erzähle gerade über Ice Steve, das ist so ein lustiges Biopic über Steve Jobs. Und es spielt, kurioserweise kann man gleich sagen, es gab eine sehr bekannte Werbereihe von Apple, die nannte sich Mac vs. PC, wo der Mac immer von einer Person gespielt wird und der PC. Der PC natürlich so im Anzug und der Geschäftsmann. Und der andere war der Künstler, ein bisschen so mit Wolljäckchen und so. Und der, der den Mac gespielt hat, ist der Justin Long. Und das ist dann auch der den Steve Jobs verkörpert in diesem lustigen Biopic. Und man muss sagen, es ist halt weniger ein Film als halt so ein bisschen so eine Comedy-Sketch-Show hintereinander geschaltet. So wirkt es zumindest irgendwie. Immer wenn er dann versucht, eine große Handlung zu erzählen, wird er ganz schlechter Film. Und immer wenn er dann den Holzhammer auspackt und so wirklich dann so die unterste Schublade des Humors aufmacht, dann lacht man. Dann ist es witzig. Also es ist eine Sache, also er ist immer in den Seitenhandlungen ist er immer witziger als in der Haupthandlung. Es kommt zum Beispiel als Seitenhandlung auch vor natürlich Bill Gates. Und in dieser Biografie arbeitet Bill Gates mit Steve Wozniak. Steve Wozniak ist totaler Loser dargestellt, der ist leider total arm in dem Film. Und der Bill Gates arbeitet in der Garage mit den beiden zusammen. Ja. Und da wird halt wirklich, das ist halt so auf dem Niveau, so der Wozniak und der Steve Jobs löten und machen fein die Platinen. Und währenddessen sieht man so einen Bill Gates wieder mit der Säge und mit der Heftklammer. Ja, genau. Draufhaut auf die Platine und links und rechts schaut und sich freut, dass er mitmachen darf. Es war auch eine bizarre Beziehung zur Frau von Bill Gates, wo die auch nie so statt ist. Man kann sich's anschauen, am besten zu zweit, am besten vielleicht mit einem Bierchen und dann kichert man und dann vergeht die Zeit auch. Aber es ist qualitativ wirklich keine Empfehlung. Was hast du dir angeschaut?
Ja, mein Sohn wollte ins Kino, also haben wir uns Monster Uni 2 angeschaut.
Ah, ja.
Der wurde von Falter empfohlen, Ja, ist ein typischer Walt Disney Zeichentrick 3D-Film, computergerendert, also von Pixar. Wurde
schon im Bildhauer Podcast besprochen, aber du nochmal.
Und daraufhin wollte der Kleinere auch mit, ne? 6 und 9 Jahre. Wobei ich sagen muss, der 6-Jährige hat sich eher gefürchtet.
Wirklich?
Da hing er an meinem Ärmel. Er hat es aber cool gefunden.
Ja, das und ist so diese Spannungsszene.
Ja, ja.
Gruselszenen da drin.
Es sind eigentlich wenig Gruselszenen drin, außer eine einzige Gruselszene, ja, wo sie in der Realität gefangen sind, nicht mehr zurück können, weil das Tor abgeschalten wurde. Mhm. Und sie müssen jetzt so viel Angst erzeugen bei den Menschen, dass genug Energie da ist, um das Portal wieder zu öffnen. Ja. Der eine ist natürlich überhaupt nicht gruselig, ein liebes kleines Monster, wo man nur, den man nur lieb haben kann, wie ein Teddybär. Also jetzt vom Liebhaben her. Ja. Mhm. Und der zweite ist so wie ein Yeti, der kann schrecklich sein, aber hat keine Ahnung, was schrecklich ist. Ja. Und die müssen halt zusammenarbeiten, ein Team sein, um wieder zurückzufinden. Das ist die der Schlussszene. Gelingt dann in den Weltrekord der Energieerzeugung und können wieder zurückkehren. Ja, es war recht nett. Als Erwachsener muss ich sagen, ja.
Ich muss ja sagen, der erste Teil war ein großer Erfolg und das ist jetzt sozusagen, wie so modern ist, ein Prequel, das spielt vor dem ersten Teil.
Aber Zeit. Ich muss ehrlich sagen, es ist sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Die Kinder haben ihren Spaß dran. Als Erwachsener denkt man sich, naja, und ist nicht schlecht. Aber nur als Erwachsener, den ich mir nicht anschauen. Ja.
Und da ist halt die Grenze, weil oft bei Pixar sagt man ja, irgendwie so der Unterschied zu anderen Animationsstudios, dass sie so diesen Anspruch haben, da die Erwachsenen dann doch mit abzuholen. Doch
ja, und das 3D war ein bisschen eigenartig. Es war sehr gut gemacht für Kinder, weil es gibt ja die Problematik bei den 3D-Kinos, dass man da in den ersten 10 Minuten nicht so viele schnelle Bewegungen haben sollte, weil manche Menschen darauf ziemlich allergisch reagieren und ihnen wird übel und keine Ahnung was. Ja. Mhm. Und da gab es einen kleinen Vorspann mit dem roten und dem blauen Regenschirm, die sich ganz gern haben. Und das war echt ganz süß gemacht und nett gemacht. Und durch den blauen und den roten Regenschirm lernt man sich 3D-mäßig zu konzentrieren durch diese Brille, Shutterbrille. Also es war eine Polarisationsbrille, ja. Keine Shutterbrille. Und
gerade die Shutterbrillen sind schrecklich.
Die sind schrecklich, ja. Die Polarisationsbrillen haben den Vorteil, sie arbeiten ohne Strom. Mhm. Und die Frequenz der Bilder kannst du beliebig variieren. Ja.
Ne? Ich habe einmal im Gartenbau habe ich meine Vorstellung angeschaut. Da sitzen dann alle mit diesen Brillen, die aber mit Strom versorgt werden müssen, also mit Batterien. Und dann hat der Film noch nicht begonnen und jeder sagt schon, ah, meine Brille funktioniert nicht, ich glaube, das ist irgendwie kaputt. Und dann wird groß umgetauscht, das war, also das eine Mal im Gartenbaukino, das war halt
total. Ich glaube, die Shutterbrillen gibt es gar nicht mehr im Kino, jeder hat nur mehr Polarisationsbrillen, weil die sind billigst, ja, die werden gepresst, das ist ganz billig. Ja, auf jeden Fall hatte ich den Eindruck zwischendurch, ich bin nicht oft im Kino, ja, das war mein zweiter 3D-Film. Mhm.
Was war der erste?
Der erste war mit dem blauen Männchen da, mit diesen
Aussehenden. Ja, schon, genau. Der das Ganze ins Rollen gebracht hat.
Schlagt mich nicht. Wilder Westen, Indianer auf Weltraum.
Na, der erste 3D-Film. Ja, wie hat er geheißen?
Oh Gott, so, das Avatar. Ist
Avatar, ja. Ah,
danke, Florian.
Indigene Stämme werden durch die Zivilisation der Menschheit in die Vernichtung getrieben, wegen Ressourcen.
Besten Zusammenfassung.
Ja, aber es ist im Prinzip Wilder Westen auf Weltraum. Ja. Ja, der war 3D-mäßig viel besser, finde ich. Ja. Liegt das am Zeichentrickfilm? Ich habe keine Ahnung. Oder haben sie sich absichtlich zurückgehalten, um die Kinder nicht zu überfordern? Ja? Ich habe ihn recht angenehm im Kunden 3D-mäßig, Monster Uni 2. Mhm. Ich hatte zwischendurch den Eindruck, dass der 3D, dass gewisse Sequenzen nicht in 3D waren.
Also gar nicht.
Gar nicht, hatte ich den Eindruck. Und beim Verlassen des Kindes sagte einer meiner Söhne auch, er hat den, ohne dass ich ihm was gesagt habe, er hat den Eindruck gehabt, dass gewisse mittlere Teile nicht in 3D waren. Ja. Die Frage ist,
es hätte auch ohne 3D funktioniert.
Es hätte total ohne 3D funktioniert. Das 3D ist überhaupt nicht notwendig, ja.
sondern auch als Kinogänger freue ich mich jetzt schon, wenn der Film nicht 3D ist, weil dann einfach weiß, dass er billiger ist. Ne?
Erstens billiger, zweitens, ich habe ein Problem, also mir wird nicht schwindig. Mir geht es so persönlich, aus den persönlichen Erfahrungen schaut so, dass ich den ersten 20, nach den ersten 20 Minuten vergesse ich drauf. Ja. Dann gibt es mir auch keinen Mehrwert, gefühlterweise. Und was ein wirkliches Problem ist, ist bei mir die Farben. Also diese leichte Verdunkelung des Bildes, wahrscheinlich die
Bilder werden wahrscheinlich blauer,
ja. Aber es ist
die Farben sind nicht so springend.
Genau.
Und ich habe mir Avatar angeschaut im Kino, 3D, und vor kurzem auf Video. Also Video gibt es nicht mehr auf DVD. Oder Blu-ray war das, glaube ich. Ja. Und ich muss sagen, mir hat es auf Blu-ray besser gefallen.
In 2D sozusagen.
In 2D, ja. Wegen den Farben. Ja. Mhm. Es war leuchtender, es war hübscher. Und
die hat nichts abgegangen durch die Story, dass das jetzt nicht
3D überhaupt nicht. Weil das Gehirn simuliert sowieso 3D. Mhm. Ja. Auch wenn du 2D siehst. Wenn du 3D sehen kannst in der Natur. Manche können das ja nicht. Ne? Ziemlich viele sogar.
Ja, also ich bin auf jeden Fall auch kein durchgehender Fan. Bei manchen Sachen wie bei Tron oder so, habe ich mir schon gedacht, okay, großer Science-Fiction-Horror kann man sich schon anschauen. Prinzipiell bei Animationsfilmen heißt es ja, dass es besonders gut funktioniert, prinzipiell. Besser als so manche Realfilme. Bei Realfilmen gibt es halt oft einen Unterschied, dass sie ja das 3D erst im Nachhinein drauf tun, dann gibt es halt noch qualitative Filme. Aber ich muss sagen, also bei Avatar habe ich schon gestaunt, habe ich schon wow gesagt, das ist toll. Hab mich aber seitdem dann kein so Film mehr so gepackt produziert. Von. Ja, genau. Das war halt so ein Show-Off irgendwie. Da hat er die Technologie hergezeigt. Das hat auch wirklich fantastisch ausgesehen. Ne? Aber
ich seitdem habe
ich nichts mehr
gesagt. Ich kann das bestätigen. Ich habe ja viele 3D-Filme gesehen, gerade von Pixar und so. Und ist eigentlich seit Avatar hätte ich diese 2 Euro oder 3 Euro Mehrpreis nie freiwillig gezahlt.
Ja, es ist ja auch ein Nepp teilweise. Also, das ärgst Nepp-mäßige, was mir mal passiert ist, war eben. Wo war denn das? Im Apollo-Kino, da habe ich mir angeschaut, Harry Potter, irgendeinen hohen Teil. War kompletter Fehler, weil ich die ersten Teile nicht gesehen habe. Wie vor 7, ein Buch mit 7 Siegen. Also ich habe das mir angeschaut und mir gedacht, sehr interessant. Ja. Und dort habe ich, glaube ich, auch 2 Euro Aufpreis gezahlt. Ja, es waren 20, aber teurer auf jeden Fall. Und dort haben sie es so gemacht, dass sie die ersten 10 Minuten in 3D gedreht haben. Dann kam eine Unterbrechung des Films und ein Schriftzug. Bitte setzen Sie die 3D-Brille ab. Der Rest ist in 2D. Das abgesetzt, hat sich den Rest dann nochmal
angeschaut. Die 2 Euro hast du trotzdem aufzeigt.
Es war halt... Das war die liebloseste 3D-2D-Produktion.
Also von Preisen kann ich nichts sagen. Ich kenne die Preise nicht, ich war schon lange nicht mehr im Kino. Wir haben zahlt für 3 Personen 15 Euro gesamt.
Das geht aber.
Das war am Nachmittag um 16 Uhr im Lugner Kino.
Ist vielleicht
war günstig, glaube ich.
Das ist auf jeden Fall extrem günstig.
Ja. Weil ich weiß noch, bei Avatar habe ich zahlt als Einzelperson 12 Euro damals.
Ja. Ja, normal, wenn es günstig ist, 6-7 Euro muss man schon rechnen, mindestens.
Sobald der Dienst oder Wochenende zahlst,
da gibt es auch drauf.
Apropos, ich war überrascht, aktuell der Film, da ist er jetzt kurz im Kino. Keine Leute im Kino, ja. Wir sind gesessen, 5. Reihe, Mitte. Vor uns, die Leute in der Mitte, das sind nur Leute in der Mitte gesessen, es waren nur 6 Reihen belegt mit vielleicht 20 Mark so. Ja.
Also, wobei man sagen muss, die Monster AG läuft jetzt schon.
Die läuft schon länger.
Apropos Film habe ich noch nachzufügen, wenn mich heute eine E-Mail erreicht hat und frohlockend kann man feststellen, dass das Slash-Filmfest sich wieder ankündigt. Ein alter Liebling, Horror- und Splatter-Filme.
Zombie-Flashmob.
Das volle Paket. Es ist anscheinend das Kinoprogramm online. Also okay. Man kann das heißt, auf die Seite
gehen. Doch, wir werden ganz tapfer wieder reporten, live vor Ort.
Also wenn wir uns an die Zombies rantrauen, das können wir auf alle Fälle mal...
Diesmal sind wir ja mehr.
...projektieren. Ja, das letzte Mal hat uns ein Zombie ins Mikro
gefunden.
Ist weggerannt mit dem Mikro. Es kann nur besser laufen diesmal. Und ansonsten werde ich dann halt weiter berichten. Ich werde mir jetzt mal die Filme anschauen. Super, ja. Und bei mir ist es eben eine Fixbuchung. Ich schaue mir immer 5 Filme an. Das ist gerade so richtig für mich. Und dann
mach mal ein Event draus, ne?
Gerne. Also, wenn Leute, Hörer mitgehen wollen, in die grauslichsten Filme, die ich aussuche.
Exit-Poll-Befragung machen.
Oder stimmt, oder abstimmen lassen über einen Film. Ja.
Wie viele Minuten sie brauchen, um rauszurennen?
Ja, ich bin ja mal gespannt.
Ich komme nicht.
Verdammt. Aber vielleicht finden wir was. Es gibt auch fantastische Filme, sind auch. Also es ist nicht nur Horror, sie haben ja auch ein bisschen.
Ja, ich finde immer total lächerlich. Also ich habe mir da als Jugendliche ein paar, weiß nicht, das ist gerade aufgekommen, mit Zombies und Kettensägen und so, ja. Ich kann nur lachen.
Ja, aber lachen ist das Beste daran. Ich liebe es.
Ja, weil dann ist es fad. Dann ist nach dem dritten Film ist es fad.
Ja, wirklich.
Also, immer das Gleiche, ja.
Ja, ja.
Gliedmaßen abtrennen mit Spritzblut und keine Ahnung was, ja. Oder nie tot werdende irgendwas.
Ja, die Handlung variiert nicht so extrem.
Weil das kann man halt nicht so sagen, weil das ist halt so Genre. Es gibt, ich mache immer eine Unterscheidung zwischen gut und Genre gut. Und ein Genre bewegt sich innerhalb von gewissen narrativen Grenzen und die können halt liebevoll oder nicht so liebevoll ausgeführt werden. Wenn man sich wirklich führen möchte, also ich habe mich jetzt, das habe ich aber vor, weiß nicht, 4, 5 Podcasts erzählt, The Conjuring kann man sich anschauen. Das ist zum ersten Mal seit gefühlt 15 Jahren, dass ich mich so ein bisschen gegruselt habe. So, ja.
Was mich witzigerweise gegruselt hat, war The Cube damals.
The Cube war gut.
Also der war echt gut.
Ja.
Ist auch kein Horrorfilm, finde ich, ja, sondern ein spannender Science-Fiction-skurriler Film, ja. Wo man mit Ängsten und...
Cube, ist das, wo sie im U-Boot unten sind?
Nein, sie haben
Achso, das war das 4.
Ich weiß nicht genau, wo sie sind.
Sie werden entführt und wachen in einem Raum auf und haben Rätsel zum Lösen. Sie sind eine zusammengewürfelte Menge aus lauter Spezialisten und sie sollen überleben. Aber überall sind Fallen eingebaut. Ah. Und da kommst du in den nächsten Raum, und so weiter.
Sie leben in einem riesigen 3D-Rätsel, einem sehr tödlichen.
Also der Typ, der das gemacht hat, also es gibt ja noch 2, 3, 4 und die muss man sagen, die restlichen Teile sind deutlich schwächer.
Wie, der Cube hat Fortsetzungen?
Ja, ja. Da gibt es
diverse. Und oder?
Der Hypercube gibt es dann noch.
Der und dann mehr Dimensionen.
Ah. Also, ich habe... Der Cube ist genial. Sehenswert mit der Cube. Der erste Teil auf jeden Fall eine Empfehlung, der andere Ding. Der Typ, der den Cube gemacht hat, das kann ich jetzt auch noch empfehlen, hat eine Komödie gemacht, die ich sehr skurril und lustig fand, die ein bisschen artverwandt ist zu der Cube, nennt sich Nothing.
Nothing,
ja. Das ist, handelt im Grunde, kann man so als Starting Point erzählen, über zwei, sagen wir so frei gesagt, zwei Loser, die in einem Haus wohnen und um das Haus herum führen. Irgendwie so eine Gabelung einer Autobahn, also wirklich schlechte Lage und das Haus soll auch abgerissen werden und sie mögen ihre Situation überhaupt nicht und eines Tages wachen sie auf und gehen vors Haus und dort ist nichts. Also gar nichts mehr. Nothing.
Ja,
da kann man sie schon. Ja, verdammt. Da darf man alles nicht spoilern.
Nicht spoilern.
Nicht spoilern. Achso, das Haus war mit Bleifarbe angemalt.
Man kann sich aus dem Filmtitel ableiten. Das ist halt wirklich gar nichts.
Gut. Ein Haus und niemand mehr da. Das ist nämlich, wie heißt der Dings? Ayo, bla. Wie heißt der mit dem... Wo die Zombie-Dings vom Film in Manhattan, wo eigentlich auch nichts mehr ist. Da kommt raus und nichts mehr.
Zombie. Das ist ein schwieriges Stichwort für mich.
Du meinst das mit Will Smith? Das,
I'm Legend.
I'm Legend, ja.
Wo das Buch viel besser sein soll.
Ja.
Ja. Kannst du bestätigen?
Ja.
Okay, dann.
Beides geschaut.
Dann werde ich das mal cueen.
Das Buch hat wirklich Inhalt auch.
Ja. Oder ist es ja, oder Vanilla Sky, dass es nicht nur eine psychische Störung ist?
Vanilla Sky, da habe ich auch schon seit längerem gecued, gibt es ein spanisches Original. Das war ja zeitlang, ich weiß nicht, ob es jetzt noch immer modern ist, von Hollywood spanische Stoffe zu nehmen und das ins Hollywood. Ich meine, Hollywood macht das mit jedem Stoff, der irgendwie erfolgreich
also
ist.
Wirklich, nicht nur die Spanisch oder spanischsprachig?
Nein, wirklich Spanisch. Also ein Spanischer nennt sich Abreloch Ojos. Für die Augen.
Ja. Okay. Ich hätte noch einen letzten schönen Leben.
Ja.
Also dank meinem riesengroßen YouTube-Konsum kann ich stolz berichten, es gibt Video Game High School VGHS 2, Season 2 ist online und zwar wurde die Kickstarter finanziert, ich weiß nicht zu wie viel Prozent, und zwar von einem gewissen Freddy, ich glaube Freddy Wong, der macht auf YouTube schon länger so, also seine Spezialität ist, dass er so Schießfilme macht, also wie wir als Kinder alle gespielt haben, Räuber und Gendarme oder Wilde Westen, wo man so mit dem Finger geschossen haben. Und genau das macht er, da filmt er Leute, die irgendwie hektisch umeinander rennen und so aufeinander ballern. Aber und dann macht er ihnen, doch zum Teil auch mit Fingern, und dann macht er ihnen aber per CGI-Effekten dann super Schusswaffen und Explosionen und Blutspritzer halt hinein und das schaut dann eigentlich relativ gut aus. Also
okay. Und das wird einfach so gezeigt oder erklärt, wie er das macht? Oder?
Er erklärt nicht, wie er es macht. Er hat zum Teil Making-of-Videos auch, wo er das dann ein bisschen erklärt. Aber ihm geht es eigentlich, glaube ich, hauptsächlich um die Freude am Actionfilm machen. Also mit richtig super wenig Budget und aber sehr guten CGI-Effekten. Mhm. Ja, zum Beispiel dann auch manche, wo es wirklich nur nicht einmal Prop-Waffen haben, sondern wirklich nur mit ihren Fingern herumschießen. Und eine hat er, wo statt Rauchen und Feuer... Zungen kommen aus den Revolvern dann so Blumen heraus, also er zeigt einfach, was er kann. Er spielt sich, das ist einfach sein Ding und das macht er schon länger, ist sozusagen eine YouTube-Legende, hat dann Videogame High School, glaube ich, mitgemacht. Das war die erste Serie, ist jetzt auch noch sehr anschauenswert und das war so eine typische YouTube-Serie, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, waren die Filme, die einzelnen Episoden so 10 Minuten lang. Mhm. Und dann wurde eben über Kickstarter auch Geld gesammelt, erfolgreich. Und jetzt ist eben, glaube ich, seit ein paar Wochen Videogame High School 2 heraus. Der letzte Teil 6, ich glaube, also der Season 2 Abschluss ist vor 2 Tagen herausgekommen und hat heute, wie ich geschaut habe, 1 Million oder über 1 Million Views gehabt. Also dürfte sehr erfolgreich sein. Und was mir sehr imponiert hat, man merkt, es ist mehr Geld drin. Die Drehbücher sind, wenn man das so sagen kann, ein bisschen aufwendiger. Also es wird versucht, in jeder Episode eine kleine Geschichte zu erzählen. Und vor allem das Format hat sich ausgedehnt. Also das ist wirklich schon TV-tauglich, sind 30 Minuten, der Abschluss oder 40 Minuten. Mhm. Also was du eigentlich auch gewohnt bist vom Fernsehen. Und jetzt ich als TV-Konsument habe jetzt keinen Unterschied gemerkt zu einer professionell gemachten TV-Serie. Vielleicht, dass alle Darsteller jünger waren. Wirklich sehr hohes Produktionslevel. Ich nehme an, sie haben das auch schon so gemacht, dass sie das dann auch an TV-Sender verkaufen werden, wenn nicht die dann die nächste Episode oder Serie, Season, die sie machen. Mhm. Und ja, also die Story ist eigentlich die gleiche wie früher. Du hast so eine Videogame-Highschool, die in naher Zukunft spielt, wo die Leute halt, anstatt dass sportlich gedrillt werden auf Fußball oder so, werden sie halt dauernd gedrillt auf Counter-Strike spielen und so, müssen halt wirklich schwer mal lochen und trainieren und so. Und haben einen Captain und einen Trainer und einen bösen Direktor. Und jedes Spielgenre, also Autorennen und Karate und Realtime-Strategie hat halt seine eigene Fakultät, wo halt ihr sehr junge, sehr
aus reichhaltigen
genau, sehr, sehr, sehr strange Typen da halt herum spielen und arbeiten und so, und natürlich so eine kleine Liebesgeschichte noch drinnen und die Hauptcharaktere kämpfen sich halt durch und haben ihre Uni-Freundschaftsgeschichten und halt auch ihre, und immer wieder, wenn es irgendwo einen Streit gibt, wird gesagt, haha, I challenge you to a game of,
und dann kommt's.
Wird eingeblendet und dann fahren sie halt mit Go-Karts herum, mit CGI oder Mario Kart mäßig oder prügeln sich so prügelspielmäßig oder spielen einfach nur Pokémon mit Karten und du siehst aber dauernd sehr liebgemachte CGI-Effekte.
Auf die Karten drauf.
Ja, oder so, am Tisch ist dann so ein kleines Monster, was aber aus so Minecraft-Blöcken aufgebaut ist. Also nice. Das ist einfach in sich stimmig. Man merkt, die Typen spielen sehr gerne Videogames. Das ist halt sehr Counter-Strike-lastig. Also da man sieht irgendwelche Leute in Uniformen mit Mörderwaffen herumrennen. Und es geht immer darum, wer wen aus welcher Deckung erschießt. Also als Counter-Strike-Spieler fühlst du dich wohl als Mainstream-TV-Schauer. Ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht ganz.
Ja, ja, interessant. Das zweite Season ist schon das komplett ist fertig.
Kann man Videogame High School kannst du in einem Rutsch durchschauen. Ja. Ich freue mich einfach, dass das auf YouTube jetzt sozusagen Sachen gibt, die durchaus mit dem TV mithalten können. Und, so. Und von den Effekten her sicher das TV im Längen schlagen. Das ist eine typische Serie.
Ja.
Und Gamer-Kultur halt zelebrieren, zumindest aus amerikanischer Sicht.
Ich habe zuletzt noch eine Nicht-Empfehlung. Sondern nur übernommen und nachgeplaudert. Ja. Vom Godfather of Podcasting von Tim Pritlove, der rührt gerade die Werbetrommel. Typen, der den Vorspann macht zu Mobile Max, die jetzt Freak Show heißt oder so. Und da habe ich an dich denken müssen und dachte, das ist vielleicht eine interessante Podcast-Idee. Die hat er sich auch geholt, dieser Podcaster, nämlich auf podcastidee.de oder so heißt das. Da werden nur Podcast-Ideen vorgeschlagen und nennt sich Schwarmtaler und hat sich zum Ziel gesetzt, der Podcast immer Kickstarter-Projekte vorzustellen.
Das ist super, ja.
Und das ist super. Also mal schauen, mal hören, ob es super ist. Ich werde mir das jetzt mal die Tage reinziehen. Und
das ist einfach ein hübscher Ding. Podcast, was auf Kickstarter gerade empfehlenswert ist.
Ja, oder ich glaube, das.
Wohin mit deinem Geld?
Entweder so oder immer über ein spezielles Projekt. Wie gesagt, ich muss da mal reinhören, aber ich fand die Idee als Aufhänger gerade jetzt. Ich meine, wenn man jetzt zurückhört, haben wir eigentlich jede zweite Folge mal über ein Kickstarter-Projekt gesprochen. Also tut das da eh auch Not.
Es gibt auch Indiegogo.
Genau, Indiegogo, stimmt, ja. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja. Und Startnext und andere, wenn wir schon dabei sind.
Viele.
Genau. Oder Micho Flutter.
Man darf nicht vergessen, dass Startnext, das ist die bekannteste, glaube ich. Ne?
Startnext ist im deutschsprachigen Raum halt
bekannt. Also Indiegogo, sag mal, was Startnext habe ich.
Startnext hat sich spezialisiert auf deutschsprachigen Raum, startnext.de, okay. Und probieren halt da. Das ist vom Volumen her natürlich kleiner als Indiegogo. Indiegogo hat, glaube ich, auch das auf Unter-Edge oder so einen Auftritt kriegt. Also die.
Indiegogo hat mehrere Modelle.
Was ja bizarr war, weil es einerseits die höchste Summe zusammengebracht hat, die jemals auf Indiegogo zusammengestellt wurde, aber trotzdem halt nur ein Drittel des gewünschten Betrages.
Naja. Wir haben Kickstarter natürlich massive Probleme, wenn man es in Europa benutzt, auch als Sponsor, dass gewisse Teile nicht geliefert werden.
Okay.
Die Peplo-Uhr zum Beispiel wird nach Deutschland nicht geliefert. Weil der deutsche Zoll irgendwie Gründe findet, dass man den nicht importieren darf. Ja.
Was natürlich schon tragisch ist, ich meine, die Pebble-Uhr war eine der medienwirksamsten.
Oder du hast massive Probleme als Österreicher oder überhaupt als Nicht-Amerikaner.
Okay, dann kann ich so leicht ein
Kickstarter-Projekt zu gründen.
Du darfst du, glaube ich, nur, wenn du eine Adresse in Amerika hast.
Oder? Genau, ja, das brauchst du einen Mittelsmann. Und durch die Mittelsmänner hast du schon den Ruf der Geldwäscherei. Ja. Also das muss man dann professionell abwickeln, was sehr schwierig ist. Und deswegen finde ich es nicht so toll, wenn man in Europa jetzt groß immer Kickstarter, ja. Das hat für uns keinen Wert.
Ja, das ist zwar cool, schon, da ist
es weil es hyped. Aber, ja. Aber für Europa günstiger ist Indiegogo oder Startnext. Weil da hast du auch keine Probleme als Europäer. Ne?
Ja. Ja, du hast halt auch weniger Leute, die das dann starten. Also
das ist halt der Trade-off.
Na, ja, aber Indiegogo jetzt eigentlich nicht unbedingt.
Nein, also Indiegogo ist ziemlich groß, ist einfach die Größe.
Man hat auch ein nettes Modell, das eben auch eine Teilfinanzierung anbieten. Ne? Kickstarter bietet ja nur die Alles-oder-Nichts-Finanzierung an. Und Indiegogo hat auch so ein Modell, wo du sagen kannst,
die Frage
ich
ist,
nehme alles, was ich kriege.
Und die Werbung kannst du aussuchen.
Ja. Warum ist Kickstarter noch nicht in Europa? Kommt mir das nur so vor, da sind amerikanische Firmen generell ein bisschen faul in Europa? Was
in Europa gibt es so Sachen wie Datenschutz.
Das sind die Regulierungen, das ist schwierig, oder? Ja. Also bei Filmen war es mir total klar, von Anfang an. Einfach weil es hier nochmal tausendmal
schwieriger ist. Man muss das auch aus der amerikanischen Perspektive sehen. Die sind jetzt gewohnt, dass wenn sie das einmal mit ihren Juristen ausmachen, haben sie den ganzen amerikanischen Markt.
Ja.
Und wenn sie jetzt nach Europa wollen, dann sind das zwei Dutzend Länder und jedes hat einen eigenen juristischen Besonderheiten und das ist für die einfach sehr schwierig.
Also in diese Richtung ging jemand Verdacht. Das heißt, man.
Das muss jetzt nicht unbedingt Böswilligkeit sein, das ist einfach.
Gegebenheiten, einfach gesetzliche,
gewachsene
Gegebenheiten.
Da musst du schon einmal wirklich dir ausrechnen, dass da so und so viel Geld reinkommt, dass sich das auszahlt, da jetzt wirklich Juristen anzustellen, die sich dann länderspezifisch ausgehen.
Ja, beziehungsweise ist da nicht mehr so viel EU in die Pflicht gerufen, dass sie da eine Anlaufstelle für ganz Europa
sind. Weil es sind nicht so viele spezifische Sachen mehr in EU-Ländern. Die meisten Sachen sind überall dieselben Regulierungen.
Durch die EU jetzt, oder?
Ja, es gibt überall EU-Richtlinien für solche Sachen, damit der Handel eben überall gleich funktioniert.
Was ich mir noch vorstellen kann, wenn es als amerikanische Firma nach Lateinamerika geht, ist das genau zwei Sprachen, Portugiesisch und Spanisch. Ne? Wenn du nach Europa gehst, ist dem
nicht. Englisch hast du schon, wenn man so
Englisch.
Deutsch und irgendwas, Italienisch, Spanisch, Mischung aus allem und Französisch noch. Das ist alles verwandte Sprachen.
Es gibt gerade bei Computerspielen diese, da gibt es glaube ich die großen fünf, das ist Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch schon.
Es gibt sehr viele Sachen schon in Russisch.
Die sind optimiert dafür, was du auch computerspielmäßig verkaufen kannst. Und die wird dann synchronisiert und übersetzt. Aber
Koreanisch bei
manchen. Ich habe letztens in der Hand gehabt, habe mir gedacht, vielleicht lerne ich Sprachen wieder mit einem französischen Rollenspiel.
Und?
Ja, ich habe es jetzt mal installiert, mal schauen, wie weit ich komme. Die ersten Fragen verstehe ich noch irgendwie. Mal schauen. Ich glaube.
Okay, also noch einmal.
Hat jemand noch irgendwas?
Mangels Johnny, ich rufe noch einmal auf, bitte auf die biertaucher.at Homepage gehen und dort schauen, wegen dieser Demo am Samstag. Demo. Keine Angst, wie ist das? Gegenangst.
Freiheit statt Angst.
Freiheit statt Angst, ja.
Ah,
Johnny hat uns den Link geschickt.
Ist bei uns auch?
Ja, dürfte in Wien was sein.
Ah, weil in Berlin ist so eine Riese, ich krieg's auf Twitter nur mit, dass alle die Berliner Dings twittern. Es gibt sogar Busse, die überall nach Berlin fahren.
Das habe ich auch.
Ja, wir Birtocher werden in Wien ein Zeichen setzen. Ich würde ganz allein irgendwo stehen. Ich bin die Demo.
Alle Polizisten sprechen.
Ich sitze genau, Polizisten, fragen mich, wo die Demo ist.
Ich werde dich fotografieren und irgendwo hochladen.
Genau, ja. Ja, wenn wieder so regnerisch ist wie im April vor der S-Einführung.
Angeblich schönes Wetter am Samstag.
Ach, sehr gut. Dann 100.000 Leute mindestens.
Schön war's, Leute.
Ein Nachtrag noch vom Thomas Bärl, letztes Mal angekündigt, Quiz hat es jetzt, glaube ich, keine Rückmeldung mehr gegeben, aber das ist nicht so schlimm. Es bleibt einfach offen.
Wir wussten ja schon am Ende der Folge, was war denn eigentlich genau die Frage?
Kein Problem, nein, ich habe sogar in den Shownotes.
Sehr gut. Apache HTTPS. Mehrere
Hat der Bierzocher Podcast überhaupt Hörer?
Wir haben Downloads, keine Hörer.
Das wissen wir immer noch nicht.
Das sind automatisch
Google lädt alle runter.
Und damit leiten wir über zum traditionellen Bitcoin-Update-Inhaltsverzeichnis.
Genau.
Das Ihnen hoffentlich Lust macht, Bitcoin-Update zu hören. Und verabschieden uns bis nächste Woche.
Schön war's. Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Bitcoin-Wanderung auf die Rolljachhälfte.
Satoshi Square in Bratislava.
Mt. Gox führt nur noch manuell Abbuchungen durch.
Die Bitcoin-Liquidität geht zurück.
Wieder ein Bitcoin-ATM, diesmal um $20.000.
Bitcoin für Neulinge auf Ö1.
Trade Hill stellt Betrieb vorübergehend ein.
Informationen aus dem Treffen mit den Regulierungsbehörden.
Und CoinJoin.
Unsere neueste Folge findet ihr unter bitcoinupdate.com.